hallo zu Where is the Light, dem Millennium-Podcast. Wie immer mit Christian und Lennox. Hi, Lennox. Nee, jeder Esel nennt sich eigentlich zuerst, ne? Sagt man doch so schön.
Ja, Esel? Weiß ich gar nicht.
Ja, das ist so ein Sprichwort, ja.
Ja.
Normalerweise hätte ich jetzt sagen müssen, hallo Lennox, und dann hätte ich mich nennen müssen. Aber egal, ich glaube, du verzeihst mir.
Ja, es ist okay. Du hast quasi meinen Text gesagt. Also, ich hätte es ja so gesagt.
Ach ja, genau. Dann ist wieder gut, da bin ich ja beruhigt.
Ja, wir haben es ja einfach nur, wir schreiben das ja alles auf, ne? Auch diese ganz spontan klingenden Dinge hier, die werden ja alle genau gesagt,
ja,
bis ins Detail.
Definitiv.
Du bist jetzt einfach nur kurz, ja, absolut. Du bist jetzt einfach nur kurz in der Zeile verrutscht. Also, das
kann ja mal passieren. Genau.
Ja, alles klar. Ja, wir hatten jetzt sowas. Ich wollte Sommerloch sagen, was eher so ein Winterloch.
Eher Winterloch.
Weil wir letzten Monat nicht da waren. Das lag daran, weil wir einen Special Guest haben, den wir nicht verraten, der diese Folge unbedingt mit uns besprechen wollte, aber wir haben keinen Termin gefunden bisher jetzt mit ihm.
Genau.
Weil er so wichtig ist, der ist so wichtig, dass es uns wichtig war, ihn auf jeden Fall nicht einfach zu sagen, nee, sorry, das geht nicht, sondern wir warten jetzt so lange, bis er Zeit hat. Wir waren dann aber nicht so vorbereitet, irgendwie die nächste Folge zu machen. Und diese Folge passt aber genau in diesen Monat. Also die kann man auch schlecht verschieben. Das ist nämlich eine Weihnachtsfolge. Und deswegen hat das alles seine Richtigkeit, sagen wir jetzt mal.
Ja, und dann auch mit seinem Management das alles abzusprechen, das ist schon schwer, ja. Und du weißt ja, wie das ist, ne? Und dann, wenn so Stars, die haben halt schon einiges zu tun.
Und, da kannst du halt nicht kommen mit,
Du
mal Podcast aufnehmen.
Das geht gar nicht.
Nee. Ich meine, Laien stellen sich das ja immer so vor, ne? Als würde man da irgendwie in seinem Wohnzimmer sitzen oder so, mit irgendwie so einem Mikro von Amazon, ne?
Genau.
Und
einem
Laptop und so. Ja, nee, da hat man das natürlich früher mal gemacht oder so, aber das ist natürlich schon, das ist ja eine Industrie, die wir hier,
definitiv.
Wir haben ja alle Assistenten und Vertragsabteilungen und so, es ist halt größer, als man das denkt, aber wir wollen halt dieses Nerd-Gefühl immer noch nach außen transportieren, aber das haben wir jetzt leider mal gespoilert.
Also, ja, definitiv. Ja. Und denk dran, es ist ja auch schon wieder Deutscher Podcast-Preis demnächst, habe ich gerade heute Mittag in Social Media gelesen und da kann man sich selbst nominieren, ne? Also Lennox Sandberg nominieren.
Ja, und dann lass uns einen Post machen direkt danach. Wow, wir wurden nominiert.
Ja, genau, wer war denn das?
Die deutschen Podcastpreise haben wir gerade entdeckt. Irre, ist ja der Wahnsinn, es geht voll bergauf. Also es geht ja voll bergauf.
Das stimmt. Bei
uns, ne? So ist ja, ist wirklich jetzt beeindruckend. Aber das müssen wir wirklich mal machen. So läuft Bullshit-Marketing.
Ja, genau, so läuft Bullshit-Marketing, richtig.
Ich glaube, der ganze Supermarkt ist voll mit solchem Unsinn. Ich meine, da steht auf den Haribos ja quasi drauf, dass da irgendwie mit Vitamin E und so weiter, als wäre das Gesündeste auf dem Planeten oder so. Also das ist, ja.
Ja.
Ich werde das gleich mal nominieren.
Genau, nominier uns mal. Ja. Ja, und wie ist dir so in den letzten Wochen jetzt vergangen? Ich komme mir jetzt vor wie eine Ewigkeit, ne? Also 15. Oktober, wie lange das schon wieder her ist. Wir haben den 12.12. jetzt, sehe ich gerade. Also, ist ja Wahnsinn.
Ja. Genau, da ist ja dann, also 13. Oktober, Fox Mulders Geburtstag.
Oh ja, stimmt, ja, genau.
Genau, da ist ja Baby Witch rausgekommen, mein neuer Roman, der Hexenroman. Und genau, dann hatte ich halt quasi kurz danach hatte ich ja diverse, das haben wir glaube ich nur angerissen. Weil die Termine noch nicht waren damals, ne? Ich hatte halt drei Termine und das erste war wirklich eine richtig fette große Lesung in Hürth, in einer Musikschule, die haben mich eingeladen.
Ja.
Da ist auch was Lustiges passiert. Also da hatte ich wirklich 90 Minuten, weißt du, mit Pause und so, ne? Und da habe ich halt wirklich, also es war irre. Und ich habe erst gedacht, naja, das wird schon nicht so voll werden, aber es waren dann schon so über 30 Leute und so. Also es war schon echt cool. Und da habe ich dann auch, weil das spielt ja auch in diesem Witch-Talk-Universum, also so, ne, wenn moderne Hexen, die Hexen halt in sozialen Medien, also in sozialen Netzwerken, die nennen das halt dann Witch-Talk und Witch-Talkgram und so weiter. Und da habe ich dann mal auch so auf dem Tablet mal so solche Rituale mal gezeigt und so, weil das war für so eine große Veranstaltung cool. Und dann habe ich irgendwas mit einer Voodoo-Puppe gemacht und ich hatte nur so eine ganz billige Voodoo-Puppe, wurde vorne das Gesicht, da kannst du so ein Passbild reinstecken, weißt du? Irgendjemand, den du nicht magst, wachst du das Passbild rein und dann kannst du aber auch ein anderes Passbild reinpacken und du kannst es so eine Multifunktions-Voodoo-Puppe Fisch. Hab dann so ein bisschen was zu erzählen. Ja. Und dann meinten die im Publikum, waren aber nicht so überzeugt von dieser Voodoo-Puppe, weil die blöd aussieht. Und dann meinte eine, die sieht aus wie ein Beckmann. Also Beckmann ist ja dieser von St. Martin da.
So zum Essen, ne?
Dieses Gebäck.
Ja.
Ja, ja, genau. Mhm. Weißt du, dieser Typ mit der Pfeife und so, ne? Diese,
mhm.
Und genau. Die sieht aus wie ein Beckmann. Und dann hat die mir gesagt, war eine, die war richtig cool, die hat mir gesagt, ja du, ich mach Voodoo-Puppen, ich hab so einen Etsy-Store, ne? Ich mach dir mal eine richtige Voodoo-Puppe, ne? Das fand ich voll cool, ne? Und tatsächlich, gestern kam eine Social Media, und ich habe die schon komplett vergessen, dachte, ja, das sagt die jetzt so, ne? Gestern kam eine Nachricht über Instagram. Du, deine Voodoo-Puppe ist fertig.
Sag mal, ach, dann, echt jetzt?
Ja.
Wie geil ist das denn?
Und ich habe gesagt, ey, das ist voll lieb. Spar dir mal das Porto, wo wohnst du? Und dann muss ich die noch abholen.
Ach, wie cool ist das? Das
ist. Und mir passieren nur so Sachen. Ich kriege irgendwie so coole Sachen geschenkt irgendwie auf den Comic-Cons und schön. So. Und es ist einfach, ich habe die geilsten Leser irgendwie. Mm-hmm. Es ist einfach geil. Aber eine Voodoo-Puppe ist schon geil. Nee, und wie gesagt, haben wir die Lesung euch in Aachen, in der Lesung, so einer Absinthbar, so einer, die so Steampunk-mäßig aussieht, wo wirklich, du musst das Klo suchst, da gibt's so ein Bücherregal, das musst du dann zur Seite, das ist eigentlich die Tür, weißt du, musst du dann zur Seite
schieben,
dann kannst du dahinter. Das ist total krass. Und ich muss sagen, in einer Kneipe zu lesen, also alles andere, die in der Musikschule hatte ich so eine richtige Bühne, weißt du, also da hatte ich halt so Stühle aufgestellt und alles war ganz normal. Dann hatte ich noch so eine Halloween-Lesung, das war auch irgendwie ganz normal, hier in Erfstadt, in so einem ehemaligen Kino, wo ich schon mal gelesen habe, das war alles normal. Aber in der Absinthbar, da sitzt du halt wirklich sozusagen mit den Gästen zusammen in der Kneipe. Und es war schon geschlossene Gesellschaft, aber das ist schon anders, weil da wird viel mehr mit Gläsern geklappert, da wird serviert und so. Also es ist dann schon so, dass die sagen, okay, wir servieren jetzt erstmal eine Runde, aber trotzdem, du bist auch nicht auf einer Bühne, du sitzt so mittendrin und sehr nah, das Licht ist scheiße, weißt du, also scheiße fürs Lesen, ja?
Ja,
weil dann wird dir erstmal klar, okay, weißt du, die sind ja so schummrig irgendwie, ne, so eine Kneipe, je nachdem.
Mhm.
Und auf das war ich alles nicht so richtig vorbereitet. Ich muss wirklich sagen, das war nochmal richtig, das war wieder was ganz Neues irgendwie für mich. Ne? War eine super coole Lesung, hat mir absolut Spaß gemacht, habe ich mit zwei Kollegen zusammen gemacht. Aber das war nochmal was Neues, muss ich wirklich sagen. Ja, und dann ging es auf Comic-Con. Ich bin jetzt, letztes Wochenende war ich auf der Comic-Con Dortmund und davor war ich auf der Comic-Con Stuttgart. Und jetzt bin ich eigentlich, jetzt ist alles vorbei. Ich habe tatsächlich diesen Podcast, diese Aufzeichnung habe ich tatsächlich vergessen. Also ich hab die vorbereitet, alles gut. Ich habe mir sozusagen einen Termin gesetzt.
Ja.
Und ich dachte so, oh, boah, du bist so tot heute. Boah, super, muss ja heute nichts mehr machen. Und dann sagt mein Handy, Podcast in 15 Minuten. Und dann habe ich meine Aufzeichnung durchgeguckt und ja, here we are.
Here we are.
Und nee, ist auch alles gut, aber ich merke, es ist gerade ein bisschen viel. Aber es ist auch geil irgendwie. Es war ein sehr gutes Jahr.
Du wolltest auch eben sagen, das ist ja auch eine tolle Zeit und ich überlege so, du sitzt da mitten in dieser Bar. Warst du dann wirklich so am Tisch zusammen mit anderen Leuten gesessen oder hast du dann so einen Sessel für dich gehabt oder wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt in der Bar?
Nee, wir hatten so einen Kamin, weißt du? Und es gab so einen Kamin und da saßen dann, haben die uns dann so drei Sessel hingestellt im Prinzip.
Mhm.
Und eigentlich gab es dann, davor gab es nochmal so ein kleines Sofa oder so. Es war halt die Leute, die vor dem Kamin saßen, aber das war frei. Und dahinter der Rest, die Bar war sozusagen, die Tische waren halt besetzt. Ne? Aber bin ich auch ein bisschen rumgelaufen oder habe mich dann so auf den Rücken des Sofas, weißt du, so oben auf das Sofa so draufgesetzt, dass es ein bisschen höher war.
Mhm.
Weil du bist halt eigentlich nicht höher als die anderen. Ne? Und das waren auch so Leute um die Ecke, die dich dann gar nicht richtig sehen konnten oder so. Ne? Das waren die haben auch tatsächlich mein Buch gekauft nachher. Also deswegen ist das wohl gar nicht schlimm.
Okay.
Aber das war halt wirklich ganz komisch. Also du bist halt nicht so erhoben, weißt du, wie du es normalerweise bist und sitzt so mittendrin irgendwie. Aber nee, du sitzt jetzt nicht am Tisch. Das jetzt nicht.
Das Ich habe schon gedacht, so mittendrin statt nur dabei, aber trotzdem hört sich auch toll an. Also hast du dann auch was trinken können?
Absinth. Ja, aber wir haben uns, der eine Autor, der Steampunk hieß, der hat dann gesagt, der hat dann irgend so ein Gebräu kommen lassen. Das war aber eigentlich nur Wasser mit so Waldmeister-Sirup drin.
Okay.
Das war so grün. Das sah voll aus, als wäre es super alkoholisch, aber es war nix, ne? Also wir haben es alles gefaked, ne? Aber es war halt cool, diese grotesk Sintbar in Aachen ist halt wirklich, die haben halt geile Gins und geiles Absinth-Zeug. Also die haben wirklich coole Sachen, aber es ist wirklich was ganz anderes. Also das ganze Flair, du hast halt das Gefühl, du bist in so einer Jules Verne-mäßigen Kneipe.
Oh, cool.
Das war schon geil, muss ich sagen. Ne? Und ja, und das war auch wirklich, weißt du, so mit Karten, also Eintrittskarten verkauft. Mhm. Wir haben dann, da war auch eine Frau des einen Autors, die hat dann auch noch ganz coole Leute einfach von der Straße geholt. Die haben dann einfach auch noch 10 Euro gezahlt und das war schon, es war krass irgendwie. Das war echt eine coole Sache.
Ja. Schön, schön.
Ja, ja.
Ja. Ja.
Bei dir so?
Ach, bei mir so. Ja, das übliche Urlaub. Ja. Da habe ich ja dein Buch gelesen im Urlaub.
Ja, genau.
Ja, ja. Und habe dann auch mehrmals gesagt, ja, das ist die Stelle, wo du mir geschrieben hattest über Social Media. Schau mal nach, da ist das ein oder andere Easter Egg noch drin.
Ja, ja, genau.
Ja, und dann kam das richtige Easter Egg eigentlich. Hatte ich ja zwischendrin ja noch angeschrieben gehabt. Und dachte mir so, oh, geil, echt geil. Ich sage, verrate gar nichts. Also bitte liest es einfach und ihr werdet schmunzeln.
Es hat was mit einem gewissen Podcast zu tun.
Wahrscheinlich,
und, ja. Und das Geilste war, du hast mich angeschrieben und gesagt, ja, ich habe das Easter Egg gefunden. Und ja. Dann war das aber nur auf der Umschlagseite im Richtig. Grunde dieses über den Autor, ne?
Ja.
Wo dann aber ich so, nee, warte mal, lies mal weiter, ne? Und dann, ja, genau.
Ja, dann hatte ich mehrere Easter Eggs gehabt, dann sagte ich ja noch, ja, weil ich ja auch bei uns bei Corporate Security arbeite, dachte ich noch, ah, Corporate Security, ja, ja, hat's jetzt endlich. Nein, das ist auch nicht. Dachte ich, sag mal, das gibt's doch nicht.
Ja, das war auch ein Easter Egg, aber nicht das Easter Egg, ne?
Schön.
Ja, ja, aber das ist halt so, vieles ist auch tatsächlich beim Schreiben. Das war ja nie geplant, da Easter Eggs einzubauen. Mm-hmm. Aber du bist halt einfach, sag mal, umgeben mit deiner echten Welt oder die Sachen, die dich beschäftigen. Und dein Unterbewusstsein sagt jetzt, guck mal, das war doch jetzt gut passt mir gerade. Und dann denkst du, ja, eigentlich
ja.
schon.
Ja, das hat wirklich gepasst. Also ganz toll. Also ja, ja. Ich hab's gefeiert. Ja, und ja, dann haben wir noch eine kurz entschlossene, spontane Sache gemacht, Nico und ich. Wir haben für nächstes Jahr haben wir ein Hotel schon gebucht und bezahlt, also es gibt keinen Weg zurück.
Oh.
Ja, und zwar werden wir Ende August beim Pfeilfest in Minnesota dabei sein. Das ist das Akte X-Fan-Treffen in den USA, so wie die FedCon hier in Deutschland, so halt mit Akte X. Ich bin sowas
davon aufgeregt. 1000 Mal größer, gehe ich mal von aus.
Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall in so einem Convention-Center und die sind ja meistens groß in Minnesota. Ja, ja. Letztes Mal war es ja in der Mall of America, also der größten Einkaufsmall von Amerika und aber die haben irgendwie was falsch gebucht oder irgendwas, da ging irgendwas schief und die mussten jetzt ausweichen auf dieses Convention-Center, das ist gerade ein paar Kilometer weiter. Ja,
ist die Mall of America auch in Minnesota? Oder
ist ja, ja, genau. Okay. Die ist direkt in Minnesota, direkt neben dem Flughafen. Das Ding ist riesig. Da drei oder vier Hotels nebendran alleine schon. Also wenn du einkaufen gehst und dann erschöpft bist vom Einkaufen, meistens ja die Ehemänner, dann geht's jetzt erstmal ins Bett und wird erstmal gepennt.
Und aber die Idee, dass du allein als so ein Hotel brauchst, weil du so viel shoppst, also schon
Na, schon krank, ne?
Ja,
ja. Wow. Ja, ja.
Konsumtempel.
Konsumtempel, richtig. Ja, und wie gesagt, die sind dann jetzt auf dieses Convention Center ausgewichen und gerade in dieser Woche gastiert auch noch für mehrere Konzerte auch dann noch Linkin Park. Also da wird's richtig abgehen in der Stadt.
Wow, ja, okay.
Ja. Aber da eine Karte zu bekommen, ist möglich, aber die Preise sind so utopisch, dass ich gesagt habe, nee, also die billigste Karte wären $200 pro Person.
Mhm.
Also da wären manchmal $400 und die teuerste ganz vorne $4,000 pro Person. Nee.
Also ich muss sagen, manche der Preise hier bei den Comic-Cons, da muss ich auch ein bisschen mit den Ohren schlackern, weißt du, wenn du dann hier die noch Meet and Greet und dieses
ja,
und
bei der FedCon ja auch,
und
ne?
Hin und her.
Ja, also 1200 ja, Euro ist, und solche Scherze. Also irgendwo.
Das sind ja alles, ja, ist ja alles die gleichen Veranstaltungen.
Ja, ja, genau.
Ich glaube, die Comic-Con Stuttgart ist der gleiche Veranstalter wie die FedCon.
Ich glaube auch
MagicCon,
gell? Ja.
Ja, genau, FedCon und MagicCon. Und ich habe jetzt erfahren, die haben jetzt IT4Con nächstes Jahr. Okay. Das ist so eine Horror-Convention, auch in Bonn im Maritim. Also eigentlich genau das Gleiche. Mhm. Horror-mäßig. Und das muss ich sagen, interessiert mich ja jetzt eher. Ne? Also da muss ich mal gucken,
ist doch
ob ich da nicht
bald eine in Europa-Park. oder?
Sorry, dass ich unterbreche. Im Europapark ist die HorrorCon.
Ah, okay.
Und da habe ich auch einen Stand. Also da.
Ah, okay, bist du auch dort. Okay.
Ja, da bin ich da, genau, habe ich schon gebucht. Und ich habe tatsächlich gerade in diesem Moment ein HorrorCon Sweatshirt an oder Hoodie an.
Okay.
Ja, weil die sind jetzt, die haben die nach der HorrorCon, haben die jetzt auch so ein bisschen rausgehauen und so. Und ich brauchte mal wieder so ein Hoodie irgendwie. Weil ich schreibe ja im Keller, weißt du, das ist immer so, da war schon was Warmes. Und hier habe ich mir das mal gegönnt. Das sind auch die allerbesten, coolsten Veranstalter. Also von meinen Lieblingsveranstalter, muss ich wirklich sagen. Also die HorrorCon-Veranstalter, das sind meine Lieblings professionellen Veranstalter. Also sind einfach super nett und also wirklich wie Freunde mittlerweile.
Okay.
Richtig toll. Und also ganz, ganz, ganz toll. Und ich sag mal, der Lieblingsveranstalter so im, sag mal, im nicht kleiner, aber nicht kommerziellen Bereich ist das ist der da im Saarland, weil die FARC, dieses Fantastic Roleplay Convent, wie das heißt,
ja.
Da hier da in Landsweiler Rehlen und so, das ist ja alles Charity, also du musst ja keinen Eintritt zahlen und so, ne? Und da gibt's ja auch keine Stars und das ist halt coolsten Cosplayer und die coolsten Sachen und so und coolste Musik und so. Und das ist von diesen, ich sag mal, für nicht kommerziellen, ist das mein Lieblingsveranstalter. Den habe ich jetzt auch wieder in Stuttgart auf der Comic-Con getroffen. Ah, also okay. Das ist irgendwie, ja, mittlerweile bist du halt Teil dieser Family, ne?
Richtig,
ja. Einfach, du kennst das ja selber, selbst als, sag mal, regular Gast, ne, Besucher, kennt man ja irgendwann und die kennen ja dich oder irgendwie, du kennst andere Besucher oder du bist jetzt schnell irgendwie in so einer Bubble halt.
Ja.
Ne? Und das ist halt, wenn du Aussteller bist, das ist genauso. Also das ist genau das Gleiche.
Das ist ja das, was ich am Anfang auch meinte. Das hat alles so Fahrt aufgenommen mittlerweile.
Ja. Ja.
Ob das jetzt auch Instagram ist zum Beispiel, da habe ich halt fast 1000 neue Follower dazu bekommen. Ich glaube, ich hatte 100 am Anfang oder so, also dieses Jahr und jetzt sind wir schon bei 1000. Ich denke mir, oh, wo kommen denn die ganzen Leute her? Ja, das ist aber, weil man halt mit den ganzen Leuten auch interagiert, weil man mit irgendwo immer was kommentiert, was schreibt und so baut sich das Ganze auf. Ich habe auch, hoffentlich klappt es im Januar, Februar, werde ich auch einen jungen Mann bei mir im Podcast haben, der sehr, was Bücher angeht und wie soll ich am besten sagen, der hat so einen Instagram-Account, den möchte ich noch nicht verraten, deswegen, der macht Bücherbesprechungen. Und ich hab dir ja schon mal ein paar Wochen davon schon erzählt. Genau, so ein Bookstagrammer, richtig. Und da bin ich auch schon ganz gespannt. Er ist auch schon aufgeregt. Und jetzt werden wir mal schauen, dass wir das im Januar dann hinbekommen. Und so.
Glaube mich zu erinnern.
Ja, und so tut sich diese ganze Bubble immer wieder vergrößern.
Ja.
Ich bin jetzt auch mit H.P. Lovecraft sehr tief drin. Ich bin jetzt mittlerweile Mitglied in der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft sogar, weil ich es so toll finde. Ich hätte das nie gedacht, dass ich mal so ein Lovecraft-Fan werde, was seine Literatur angeht, was den Menschen angeht, das unterscheiden sich die Geister, was ich da so gelesen habe. Aber jetzt, was das die Bücher angeht,
Wahnsinn. Das ist eher, was den Menschen angeht.
Ja, den Menschen. Ja, den Menschen.
Das ist ja, das Weltbild der damaligen Zeit, wo er, sagen wir mal, ein großer Verfechter davon war.
Ja, deswegen.
Extremst fragwürdig ist das heute.
Ja,
Wobei irgendeiner meinte, ja gut, der Lovecraft, der war ein Rassist, aber das waren alles Rassisten damals. Also ja, da ist auch, glaube ich, was dran. Also
ja, da dürfte man auch keine Musik mehr von Richard Wagner hören. Das war ja auch ein Judenhasser.
Gut, Lovecraft war da, glaube ich, relativ divers. Der hat einfach jeden gehasst. Aber
ich glaube sogar sich selbst, oder? Ja.
Ja, irgendwie schon. Also ich glaube, es war schwierig, aber es ist ein anderes Thema.
Ja.
Was wollte ich?
Aber seine Arbeiten sind halt faszinierend. Deswegen, also die Bücher lassen sich wirklich schwer lesen, muss ich ganz offen sagen. Aber wenn man mal dahinter steigt, der ist halt sehr blumig und sehr die Sätze sind wirklich sehr ausgedehnt und manchmal schon. Aber diese Welt, die er da aufbaut, die ist einfach so komplex.
Cthulhu.
Oh ja, Cthulhu, genau. Und dann denke ich mir, und das alles dazugehört und dann denke ich mir, hätte der vielleicht jetzt, wird er heute noch leben oder was, würde es vielleicht auch ganz anders aussehen, auch mit Verfilmungen und so weiter. Weil ich glaube, er ist schwer zu verfilmen, habe ich so das Gefühl. Also was ich bis jetzt gelesen habe.
Aber Lovecraft ist ja einer, weißt du, der hat so, und dann gab es eine Tür und hinter der Tür ist
richtig.
eine Tür.
Und dann kommt das eine Tür.
Und dann kommt sowas wie, das Monster, das war so, dann sah er ein Monster, was so schrecklich ist, dass man das unmöglich beschreiben
kann. Ja, genau, ja.
Dann bist du natürlich so ein bisschen, ja, lieber Production Designer, ne? Halt dich mal genau an die Vorlage.
Ja, genau.
Das ist geil. Nee, aber was ich so abschließend zur Bubble sagen wollte, ist, ja. Was eben auch so geil ist, die drei Lesungen, von denen ich erzählt hatte, ne, ich habe keine davon akquiriert, keine einzige. Ne? Also die waren, früher war das so, dass ich immer versucht habe, irgendwie Lesungen zu bekommen und du weißt ja, und du hast neue Autor und so. Aber die drei,
okay.
Da wurde ich immer angefragt tatsächlich für. Ne? Und das war natürlich, da bin ich ja so dankbar für. Also es ist Wahnsinn, dass dann einfach irgendwie kommt, sag mal, hast du nicht Bock oder hast du nicht Zeit oder wäre das mal was für dich? Ne?
Wahnsinn.
Und naja, so ergeben sich ja so verrückte Sachen.
Schön.
Wieder ein Panel da auf der FedCon oder
ja,
sowas.
Genau.
So Sachen ergeben sich dann einfach und das ist einfach super. Aber ich glaube, wir sollten mal mit der Folge
anfangen. Ja, genau, jetzt können wir mit der Folge anfangen. Ja, heute haben wir ja eine Weihnachtsfolge vor uns, wie wir ja schon vorhin gesagt haben.
Ja.
Und zwar Midnight of the Century oder wie der deutsche Titel ist, Morgen und Morgen und Morgen. Ja, und Morgen. Ich
finde beide Titel verwirrend, aber
ja,
egal.
Ich auch. Ja, ja, Staffel 2, Folge 10, irgendwie auch ein bisschen verwirrend. Es hätte eigentlich die Folge 11, glaube ich, sein sollen. Und die andere Folge, die im Januar kommt, hätte die Folge 10 sein sollen. Aber da ist irgendwas durcheinander geraten. Das muss ich mal genau recherchieren, was
das
noch war.
Aber ich wette, das ist einfach, weil das ist ja wirklich eine Weihnachtsfolge.
Wahrscheinlich also haben sie
wahrscheinlich
das
einfach an diesen Termin.
Da gehe ich auch davon aus, dass es das war.
Ja, ja.
Und Regie hat ein Dwight Little geführt und Drehbuch Aaron Maher und Kay Rindle. Mhm. Ja, da war ich ein bisschen raus.
Zu Maher und Rindle kann man sagen, die sind beide, glaube ich, das ist auch so ein Wong-Dings, also diese, weißt du, das ist auch so
ein Team. Ach so, ein Tag-Team.
Ja, genau. Mhm. Und weil die haben nämlich in der zweiten Staffel haben die, glaube ich, drei Folgen zusammengebracht. Die haben die gleichen Folgen, glaube ich, gemacht. In der dritten Staffel waren die komplett für alle Folgen Story-Editor. Was
okay.
Was jetzt genau ist, ne? Aber ich vermute mal, das ist so jemand, der so ein bisschen guckt, dass die Geschichten irgendwie zusammenpassen oder sowas. Also wie so ein Head-Autor schon fast, ne? Und damit sind die, und heute sind die, glaube ich, sind auch noch aktiv zum Teil, und sind aber auch so Produzenten, also klassische Produzenten. Ja. Und aber der Dwight H. Little, der Regisseur, den kenne ich als Horrortyp halt, weil der hat sowas gedreht wie Halloween 4. Und
Klassiker. Was
ich wirklich cool finde, ist den Phantom der Oper Verfilmung mit
Gerald Butler?
Mit Krüger, mit Robert Englund.
Ah, okay.
Robert Englund als Monster. Robert Englund, den habe ich jetzt, als ich gesehen auf der Comic-Con Dortmund war der, ne?
Ja.
Und habe ich mal gesehen, wie der aussieht. Ich habe den irgendwann vor ein paar Jahren mal gesehen, da war der da hatte der so richtig so Rauschebart wie der Weihnachtsmann. Und
ja.
So dachte, oh, das war schon ganz schön. Aber jetzt hat er sich wieder glatt rasiert und hat die Haare ganz kurz und sieht jetzt wieder viel jünger aus. Ne? der hat das Phantom der Oper gespielt. Und das ist eigentlich ein ganz verrückter Film, weil der Phantom der Oper, das ist so aus den Spätachtzigern, ne? Ich glaube 89 oder sowas. Ne?
Ja, richtig.
Einerseits haben die versucht, Robert Englund, Freddy Krueger als, weil er ist halt das Phantom und natürlich auch wieder mit Make-up und so, ne?
Mhm.
Und andererseits haben die, das Ding ist glaube ich in Tschechien oder sowas gedreht, ne? Also sind die unglaublich beeinflusst von dem Weber Musical. Also, das sieht alles so ein bisschen aus wie dieses Andrew Lloyd Webber Phantom of the Opera Musical so ein bisschen. Also,
okay.
das ist so ein bisschen, weil das damals, glaube ich, komplett in war. Das war so das Ding, ne? Und da hat man sich überlegt, ach, weißt du was? Phantom der Oper, ist wahrscheinlich kein Copyright mehr drauf. Dann nehmen wir doch einfach Robert Englund irgendwie so Horror-Ikone und dann nehmen wir noch einfach quasi das Musical, das finden eh alle geil, ne? Und daraus machen wir. Und ich mochte den immer irgendwie, den Film, ne? Und den habe ich auch auf Blu-ray und Dwight H. Little hat ihn gemacht und der hat aber auch so ganz viel Action-Kram gemacht. Der hat zum Beispiel Rapid Fire mit Brandon Lee gemacht. Das ist so der erste Brandon Lee-Action-Ding.
Den kenne ich auch noch.
Ne? Der dann The Crow dann leider verstorben ist. Und später hat er dann ganz viel TV gemacht. Ja, dann hat er hier Zum Töten freigegeben mit Steven Seagal. Weißt du, der hat eigentlich coole Sachen gemacht. Also der so, weißt du, so als Steven Seagal noch durch die Tür passte.
Ja, genau.
So. Ja. Und das ist ja wirklich, also sehr krass, ne,
wie er aussieht. Ne? Der ist wirklich auseinandergegangen, ja, das stimmt.
Ja, total. Ja. Ne? Und er macht, glaube ich, auch so einen Actionfilm, muss man doch sehr in Anführungsstriche das Wort Action setzen und so. Der macht das so sein
Spruch. Seine Moves mit den Händen.
Ja, der macht dann einfach so, weißt du, so macht dann so die Hände hoch.
Weißt ja,
so,
genau.
Und dann, okay, ein dummer Spruch und das war's dann. Ne? Und der Rest macht dann sein Stunt-Double oder so.
Wahrscheinlich.
Ne? Und ja, aber wie gesagt, also Dwight H. Little ist so, weißt du, so Halloween 4, Phantom der Oper mit Freddy Krueger, dann hier Steven Seagal, Brandon Lee. Also ist schon alles sehr geil und alles Kino natürlich, ne, damals. Ne?
Direct to VHS wahrscheinlich. Oder?
Nee, aber schon, ja. Ja? Nee, aber Rabbit war ja beim Kino.
Das weiß ich nicht mehr. Okay.
Doch, das war alles, das war im Kino. Phantom der Oper war im Kino. Doch, die waren alle im Kino.
Okay.
Doch. Und dann hat er in letzter Zeit, ich weiß gar nicht, was der noch, ob er noch aktiv ist, aber der hat danach ganz viel TV gemacht. Aber das war so ein Name, wo ich dachte, oh, geil. Das ist cool. Das hat mich sehr gefreut. Genau. Und genau, der hat Regie gemacht, genau. Und diese Quote, wie sieht's
aus? Quote war, haben wir nicht, also die Deutsche haben wir nicht, nur die Amerikanische. Ja. Also 19. Dezember 97 ist die Folge ausgestrahlt worden, 5,6 Millionen. Also ja. Es hat sich so eingependelt, so immer um die 6 Millionen eigentlich. Mhm. Und in Deutschland war ja die Folge am 24. Oktober 97 veröffentlicht worden. Und man sieht ja schon an dem Datum der US-Ausstrahlung, dass es echt kurz vor Weihnachten war. Deswegen haben die wahrscheinlich auch die eine Folge vorgezogen, 100%.
Ja, wahrscheinlich. Ja, okay.
Ja. Okay. Und was ich an dieser Folge so gleich am Anfang so toll fand, wenn es losgeht, diese Schwarz-Weiß-Aufnahme mit am Anfang gleich dieser Weihnachtsmusik. Man hört am Anfang so, ihr Kinderlein kommet, ganz kurz. Mhm. Ja, und dann hat man schon diese Weihnachtsstimmung und dann geht's direkt gleich von dieser Weihnachtsmusik über wieder dieses typische Akte X Millennium Gefälle. Ja, dann hat man wieder diese Musik von Chris Carter halt. Das war mir sofort aufgefallen. Max Snow. Entschuldigung, von Max Snow, Chris Carter, ja. Chris Carter als Musiker, ja. Mhm.
Ja. Ich weiß auch nicht, ob der Musik kann, also.
Ja. Nee, aber surfen kann er, habe ich gelesen. Also der ist
echt?
Der hat mal für ein Surfer-Magazin sogar gearbeitet, bevor er mit Akte X angefangen hat. Da war
der
mal
Redakteur. Der hat ja so tolle, volle weiße Haare, ne? Ich kann mir das richtig vorstellen.
Als junger Mann schon hatte die gehabt, ja.
Ja, aber ich kann mir so vorstellen, weißt du, wie der dann so im Wind, wie die so im Wind, so drei wettertaftig. Also das ist bestimmt sehr, sehr geil. Nee, weil von wegen hier, ich schweife ja schon wieder ab, aber von wegen Produzent oder so, der Musiker hier, der J.J. Abrams, ne?
Ja.
Der ja, was hat er gemacht? Hat er Lost gemacht und die ganzen Sachen, ne?
Genau, ja, das ist der
Lostmacher. Und weil heute macht er eigentlich noch
Star Trek auch.
Ne? Ja, genau, weil der Kino. Und das ist halt jemand, der der hat halt auch Musik gemacht, ne? Also der hat zum Beispiel für Alias oder so hat er das Thema gemacht und sowas, ne? Also der kann tatsächlich Musik. Das ist so ein Tausendsasser. So Leute sind mir ja immer völlig unsympathisch, weil die so viel mehr können als ich. Also ein bisschen mehr als ich ist ja okay, ne? Aber die können einfach. Also J.J. Abrams ist so einer, der kann alles, ne?
Das okay.
Ist so krass. Ich weiß nicht, ob er surfen kann.
Vielleicht im Internet, aber so nicht, ne? Ja, okay.
Genau. Ja, wahrscheinlich, ne? Jedenfalls, Musik, wie du sagst, also es ist so diese Weihnachtsmusik, und das ist ja auch da, haben wir so Flashbacks von 1946, wo die Mutter Frank, der, wie alt ist der, 5 oder so, keine Ahnung,
kommt hinten,
mit dem irgendwie so ein Engel zeichnet und so, und da hast du diese Musik und, aber es ist nicht nur schwarz-weiß, es wirkt auch noch alles irgendwie so ein bisschen weich gezeichnet und ganz toll, wo die Welt noch in Ordnung war.
Ja, genau.
Genau.
Ja, und dann wird das Bild ja auch unterschrieben mit, war das 24.12.46 oder 21.12.? Oh, ich konnte das nicht erkennen.
Meine 24.
Okay.
Ich meine 24.
Okay. Weihnachten gewesen. Ja. Okay, weil ich konnte das wirklich nicht erkennen, weil diese Schrift auch wirklich noch so altmodisch war, so wie man früher halt geschrieben hat. Und das ist mir wirklich schwer gefallen, das jetzt zu lesen. Aber stimmt, das ist ja der Vorweihnachtsabend, weil am 25. wird ja in den USA beschert. Ja, stimmt ja.
Ja, das passt auch zu diesem Midnight of the Century. Es ist, weißt du, so viel heißt wie, weißt du, so kurz davor irgendwie.
Genau, das passt,
Deswegen glaube ich 24 tatsächlich, ja.
Ja, und dann haben wir nach dieser Schwarz-Weiß-Einstellung haben wir so einen Weihnachtsmann, der da die Straße entlang läuft, so mit so einer Glocke und da ja, so ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreitet und wir haben gleich so ein Spielwagengeschäft, so ein, ja, so ein älteres, ne, so, wo auch eine Eisenbahn im Schaufenster rumfährt und dann sieht man jetzt nochmal, dass im Schaufenster die 2, also ein rotes Plakat mit der 2 weggestellt wird und eine 1 hingestellt wird. Jetzt wissen wir, ah, jetzt ist nur noch ein Tag bis Weihnachten, also man so ein bisschen mal so das auch verorten kann mit Weihnachten.
Ja, ja,
dass genau. Wir wissen, woran wir sind. Und wir haben einen gestressten Frank, der dann in seinem neuen Haus, in seinem neuen Domizil, ja, in die Haustür reingeht und voll gepackt ist mit irgendwelchen Geschenken. Da fällt auch das ein oder andere runter. Ja, und der Frank, der geht dann an sein, das erste, was er macht, so wie heute alle ans Handy gehen, so geht er nicht ans Handy, sondern erstmal an seinen Anrufbeantworter und drückt da drauf und hört den Anrufbeantworter ab. Und da hören wir die Stimme seiner Tochter. Nämlich von Jordan. Ja, und Jordan, die erzählt dann, ah ja, wir haben ein Krippenspiel und kommt doch bitte zum Krippenspiel. Mhm. Ja, und Frank, der freut sich dann auch, er macht so ein bisschen, fast schon einen kleinen Dialog mit dem ja. Anrufbeantworter, ne? Er antwortet immer auf die Fragen oder auf das, was die Kleine sagt. Und dann bleibt der Frank mal ganz kurz stehen, als die ja, Aufnahme beendet ist, eine neue Aufnahme angeht und wir hören eine Männerstimme. Mhm. Und wir hören die Stimme von Franks Vater. Das ist auch mal was ganz Neues, ne? Man ja. hat ja vorher von Familie, von Frank noch gar nicht so viel gehört. Also das war ja jetzt nee. Auch, was aber Frank gleich macht, ja, er cancelt ja diese Aufnahme aber sofort wieder. Also er löscht die Aufnahme wieder. Das soll zeigen, ja, dass der Frank nicht das beste Verhältnis zu seinem Vater hat, oder interpretiere ich das jetzt falsch?
Ja, total, auf jeden Fall. Also der merkt es auch am Gesicht. Also.
Ja, der guckt böse, ne?
Ja, ja, ganz genau. Und der Vater fragt dann sowas wie, hast du das Foto halten oder sowas, ne?
Ja,
und,
genau.
Genau, irgendwie. Und du hast schon gemerkt, dass Frank, ja, ich glaube, er grummelt irgendwas.
Ja, ja, ja. ja, ja.
Und war aber nicht begeistert, erstmal gelöscht. So, genau.
Ja, ja, und wir haben dann wieder so eine spooky Szene auch gleich noch, denn im Haus gehen auf einmal alle Geräte an. Ja, also, ja. Es geht ein Piepser an, es geht ein Rauchmelder an, Wecker, Uhren. Dann fallen auf einmal durch seinen Schlitz in der Tür, diese Briefschlitze, wo es in den USA gibt, ja, die ganzen Briefe rein. Und ja, er schaut dann sich die Briefe dann so ein bisschen an und findet dann bei einem seiner Briefe ja einen Umschlag mit einer Karte drin, wo steht, es ist Midnight of the Century oder It's the Midnight of the Century. Mhm. Und mit einem Engel vorne drauf auf dieser Karte. Und ja, er ist richtig erstaunt und Frank schaut dann auch sich genau diesen Umschlag an und liest dann ja. 24.12.46 Seattle, also der Poststempel. Und ja. seine Adresse ist nicht handgeschrieben, sondern die ist mit der Schreibmaschine draufgeschrieben worden.
Ja. Hm.
Ja, tja, krass, ne? Sehr viel Input schon gleich am Anfang. Ja, und also man erfährt sofort etwas anscheinend über Franks Mutter, über Franks Vater. Wir wissen, es ist Weihnachten und ja, er hat natürlich immer Stress, der gute alte Frank.
Ja, und klar.
Ja, das ist natürlich jetzt für Frank, ja, Stress pur. Für viele Leute ist ja Weihnachten Stress pur, also gerade die Vorweihnachtszeit.
Also, der wirkt auch total verloren in seinem Haus.
Ja, ein bisschen, genau.
Ne? Der packt so diese Weihnachtsgeschenke ein. Auch so geil. Wahrscheinlich haben sie es einfach nur, weil es einfacher zu drehen war. Der hat die halt nicht irgendwie so mit Geschenk. Der hatte zwar so Geschenkpapier da, aber der hat jetzt nicht so das Zeug ins Geschenkpapier eingepackt, sondern er hat das immer in so eine Box gelegt, weißt du, so eine fertige Geschenkbox und dann immer noch so ein bisschen so hier so.
Wahrscheinlich, ja.
Serviette rein, irgendwie, ne? Und zack, und dann, und ich glaube, tatsächlich cool eingepackt, aber so. Auf jeden Fall, ich habe mich da wirklich gefragt, wieso wohnt der Frank eigentlich in diesem Haus? Also irgendwie,
er ist auch komplett alleine. Ja, ist ja eine gute Frage. Braucht er
ja,
ein Haus?
Ja, also, ne? Und wir wissen ja, dass es ein Haus ist aus anderen Folgen. Wir wissen ja, wir kennen ja, es gibt einen Dachboden, da sind wir mal in der Halloween-Folge gewesen, glaube ich, und da gibt es ein komplettes erstes Stockwerk und so. Ob es einen Keller gibt, weiß ich nicht, aber ich frage mich jetzt, wieso hat er eigentlich ein Haus? Ich meine, einfach Geld zu viel, wenn man für Millennium arbeitet, ich weiß es nicht. Aber hier wirkt er jedenfalls besonders verloren, fand ich in dieser Folge. Und was ich noch lustig fand, als er Geschenke eingepackt hat, da hat er irgendwie so gegrinst, das war das Geschenk für Jordan. Da hat er so, weißt du, so ein Tamagotchi-mäßiges Ding. So ein rotes, das nennt sich aber Gigapets von Lost World.
Ah, okay.
Virtual Pet Baby T-Rex oder so. Das hat er so eingepackt oder so. Und fand, das wäre voll cool. Und hatte das Gefühl, das ist das geniale Ding für Jordan. Genau, und dann sind wir eigentlich schon wieder so jemand, der verloren ist, nämlich bei Peter Watts auf der Party. Und Peter Watts ist auch so seltsam. Also der ist so, also du hast so eine Typ, weißt du, so eine Cocktailparty.
So eine Hausparty, ne? Also, ne? So ein Weihnachts.
Ja, so eine Hausparty. Ja, ganz, ja. Aber so spießig, ohne
Ende. Ja, Ende, total, ne? Spießig. Und,
so eine Weihnachtsparty, ja, wo es bestimmt gutes Essen gibt.
Oh, bestimmt.
Aber nee, ne? Ja. Und dann sehen wir die Laura Means, die wir ja kennen aus 2 Folgen bis jetzt erst, oder? Ja. Das ist halt diese, vielleicht noch kurz nochmal so Recap, das ist ja diese Kollegin letztendlich, die auch für die Millennium Group arbeitet und die aber so Engel sehen kann, die so Engelserscheinungen hat, die so, keine Profilerin, ist die Juristin oder sowas? Ich weiß es gar nicht mehr, was die war.
Ja, irgendwie ist auch eine Juristin, also auf keinen Fall eine Profilerin. Das
genau.
Ja, ja.
Mhm. Also eine Juristin, die Engel sehen kann. Und die hat halt diese Gabe, ne, dass die sehen kann. Und also ist aber eine andere Gabe als die von Frank. Und die steht da mit so einem Wasserglas und Frank so, oh, du auch hier und so weiter und ja und mhm. Und dann hat sie so, du merkst, sie ist nicht begeistert, weil sie nervt es, dass hier die Engel überall sind. Also ja. so eine Engel, ich meine, diese Engel sind auch so hässlich.
Ne? Oh, furchtbar.
Also, eine goldene Engelskerze. Ja. Und dann zündet die an und sie steht da mit ihrem Wasserglas und
wirkt verloren, denkt, oder?
Ja, so verloren, ja. Und denkt sich, boah, jetzt zu viele Engel, sagt sie, glaube ich, auch. Ja, also, ja. Ne, sie hat ja diese Erscheinung und Weihnachten rum, es ist halt echt die Zeit der Engel und das ist für sie wohl nicht so toll. Ja, und dann smalltalken die, glaube ich, nur so ein bisschen, aber dann geht sie halt mal Peter suchen, der einfach coolerweise einfach überhaupt nicht auf seiner eigenen
Party ist. Ja, genau. Da habe ich in meinen Notizen stehen, macht man so eine Weihnachtsfeier oder eine Weihnachtsparty? Fragezeichen.
Wieso hast du die Leute überhaupt eingeladen?
Ja, ne? Genau. Das ist direkt mein Ding, nämlich, wo ich dachte, ey, du Arsch, du hast hier Leute im Haus, die freuen sich vielleicht sogar, dich mal wieder zu sehen, weil nicht jeder sieht denn ja vielleicht immer, weil er ist ja immer auf Reisen und löst einen Fall nach dem anderen, in Deutschland zum Beispiel und so. Und setzt er sich da alleine in seinen Nebenraum, Büro oder was das ist.
Aber vielleicht war das die Millennium Zimmer. Group Weihnachtsfeier, weißt du? Und der musste da irgendwie, musste das machen jetzt irgendwie. Hat er das kürzere Streichholz gezogen und dieses so,
ja,
Peter, sorry, dieses Jahr musst du die Party machen. Und er so, oh,
scheiße, ich kann doch sowas gar nicht.
Also so wird genau so wird der, ne?
Ja,
genau. Ach, ja. Und sitzt in dem Nebenraum.
Sitzt im Nebenraum, ja. Mit dem Fahrrad im Hintergrund, mit seiner Schleife drum, für seine Tochter wahrscheinlich.
Ich glaube, das Fahrrad war sogar richtig komplett
eingewickelt. War das komplett eingewickelt?
So,
ja, okay.
So Schleife rum, sondern es war wirklich so Geschenkpapier drumherum, was total sinnlos ist, weil das ist so, weißt du, so, das ist wie wenn du so eine Kaffeetasse einpackst, ja, mit, genau, Henkel, weißt du, und sagst, oh, was könnte es wohl
sein? Was könnte es wohl sein? Das ist schön. Ach, ja.
Und sie niert dann irgendwie, dass seine Kinder, er hat ja wohl 2 Kinder, irgendwie, dass die, der eine ist schon fast im College und die, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch was ist oder so, keine Ahnung. Ne? Und ich will jetzt eigentlich ein Auto haben und so, ne? Ich
meine, total. Ist auch alle so früh. Ja, so total melancholisch, philosophisch irgendwie. Hat er, glaube ich, auch so einen Schwenker in der Hand, ne? So mit Cognac oder so, ne? Der ist ja die ganze Zeit da. Ja, und
Enchanté.
Ja, genau, ja. Und die philosophieren da über über Weihnachten eigentlich und fragen sich dann auch so nach dem Motto, Laura fragt es dann, wird es einen neuen Morgen geben? Und dann denke ich mir so, oh, wow, jetzt wird's aber wirklich sehr tiefgründig hier.
Ja, ja. Du hast schon zu viel von deinem Punsch getrunken.
Ja, genau, ja. Also sehr, sehr strange Szene eigentlich.
Ja, also ich habe das so, ja, es ist alles so ein bisschen, hä?
Ja.
Und Peter hat dann irgendwas erzählt mit, ja, und hier und der Dezember und so, das ist ja die Sommersonnenwende, ne? Es ist ja so, ne, Weihnachten werden ja die Tage dann wieder länger und so, oder Wintersonnenwende, so rum, Wintersonnenwende, nicht Sommersonnenwende, Wintersonnenwende, und da haben die dann halt das Weihnachtsfest hingemogelt zum Prinzip, aber wir wissen halt gar nicht, ob der Jesus überhaupt vor 2000 Jahren gestorben ist, genau, oder ob es anders, und das wirft halt die Frage auf, ob denn die Millennium, ob das Millennium jetzt überhaupt, ne, ob das jetzt überhaupt dieser Jahreswechsel ist oder wann das Millennium wirklich ist. Und dann sagt Frank noch so geil, weiß das denn nicht mal die Gruppe? Und so, nein, auch die wissen nichts. Und das war so, als ob die Gruppe wieder alles weiß. Aber es war ganz seltsam. Aber die Bottomline war, mit irgendwie viel Gequatsche wollten die halt einfach allen bauen. Das ist halt, ne, so, die erzählen ja dann auch diese Sache mit der Midnight des Jahrhunderts. Also ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber für mich war das eigentlich so ein Bild für, es ist 5 vor 12 von irgendwas Großem.
Ja, so, also, so kommt's rüber, ja.
Also ich habe das mit dem Midnight hat mich erst irritiert, weil das, ich hab immer mehr an Mitte gedacht, weißt du? Mhm. Aber ich glaube, gemeint ist es halt am Ende des letzten Tages und ab morgen, also gleich, um Mitternacht gibt's halt was Neues. Und die sind jetzt kurz davor. So habe ich das interpretiert.
Irgendwie. Ich habe sogar stellenweise vor meinem geistigen Auge Agent Cooper, Laura Palmer und den tanzenden Kleinwüchsigen gesehen, so wie im Red Room. Ja. Das kam mir so ein bisschen David Lynch-mäßig irgendwie vor, ja. So ganz, aber halt nur spießig. Irgendwie.
Lynch in spießig.
Ja, genau. Irgendwie, es war nicht weird, aber es war weird.
Ja. Lynch für Bausparkunden.
Ja, so ungefähr, ja. Ach ja, und ich fand auch wieder alle drei wieder so spießig angezogen. Da merkt man so diese 90er Jahre wieder. Aber es erinnert mich wirklich auch an die 90er. So war mein Vater auch angezogen. Mein Vater sieht, das muss ich wirklich sagen, das ist jetzt kein Witz, ich kann ja mal gerne ein Foto posten. Mhm, er sieht wirklich Peter Watts ähnlich.
Okay.
Wirklich.
Okay.
Ja. Und Peter Watts erinnert mich auch immer an meinen Vater. Das sah nämlich genau in den 90er Jahren auch so aus. Schnurrbart. Diesen Kranz, also die Glatze, und dann auch immer so diese Klamotten. Also war irgendwie so, ja. Naja, so wie es halt in den 90er Jahren war.
Ich weiß absolut nicht, was diese Szene wirklich zu bedeuten hat. Also muss ich ja wirklich sagen, also ich habe ein bisschen den Verdacht, wir müssen da noch was schreiben, schnell.
Ja, und, genau. Ja, und ein bisschen noch, so diese Mystik reinbringen noch irgendwie.
Ja, aber irgendwie ist es echt nur Gelaber.
Ja.
Und dann ist Frank wieder zu Hause, packt wieder Weihnachtsgeschenke ein, dann steht plötzlich Rodecker vor der Tür mit einer Weihnachtsmütze und muss ein paar Updates machen, weil Peter das unbedingt so wollte, ist total wichtig.
Ja.
Also Rodecker ist ja dieser coole dieser Techie-Assistent da, ne, von der Millennium Group. Und er kommt dann irgendwie rein und hat dann auch so geil, das finde ich dann wieder lustig, das war sinnlos, aber lustig. Er hat dann für Frank auch ein Weihnachtsgeschenk. Ja, und so packen sie es aus, ganz wichtig. Und dann sind da so zwei VHS-Kassetten, nämlich einmal Schwarze Weihnacht und einmal Stille Nacht, Tödliche Nacht. Also Black Christmas und Silent Night, Deadly Night. Das, was so typische Slasher sind aus den 80ern. So Weihnachtsslasher halt, ne? Und dann finde ich es sehr lustig, da gibt es so eine komplett bescheuerte Diskussion, wo Rodecker sagt, ja, das ist irgendwie Serienmorde und der Weihnachtsmann und so. Und dann Frank, nee, das ist kein Serienmörder, das ist ein Lustmörder.
Ja, genau.
So und so. Und dann finde ich so eine sinnlose Diskussion. Ja. Und Rodecker, ist so geil, der hat dann am Ende das absolute Killer-Argument und sagt so, ja, aber auf der Box steht Serienkiller.
Ja, genau.
Das war so geil.
Da musste ich auch lachen.
Frank sagte, sorry. Es war wirklich super lustig. Und Frank sagte dann so, ich habe ihr Geschenk, die duzt sich ja immer, nicht in der Originalrohe, sieht sie sich ja immer. Ich habe ihr Geschenk noch gar nicht eingepackt. Und Rodecker fängt dann halt an, da rum zu werkeln. Und dann klingelt's eigentlich an der Tür. Und dann kommen Jordan und Catherine, ne?
Richtig. Genau, Jordan und Catherine kommen ja dann rein und das wird dann nochmal angesprochen, dass Jordan ja eine Weihnachtsaufführung hat und dann stellt's ja auch, dann sieht man auch mal wieder, dass das Verhältnis im Moment zwischen Catherine und zwischen Frank ja ein bisschen angekratzt ist.
Es ist schon komisch, ne?
Ja,
Frank ist da echt schon fast unfreundlich.
Ja, er ist unfreundlich, ja, definitiv.
Wo man sich halt fragt, warum?
Gut, ja, vielleicht leben sie sich im Moment so ein bisschen auseinander, habe ich so
das Gefühl. Fand ich wirklich krass in dieser Folge. Also, wo ich wirklich dachte, Mensch, das ist doch das Traumpaar von Season 1. Und jetzt ohne, es ist ja nicht so, dass irgendwie, keine Ahnung, sie ist jetzt fremdgegangen mit Peter oder sowas, ne? Ist ja eigentlich nichts passiert, sondern er hat sich halt entfremdet. Sie sagt, die ist dann verständnisvoll. Sie sagt sowas wie, ja, ich weiß, es ist eine schwere Zeit für dich, wegen deiner Mutter, also die Mutter, die gestorben ist, vor 50 Jahren oder so. Ja, trotzdem, also irgendwie finde ich Frank schwierig, also also ich finde Frank auch wirklich ein bisschen, ich mag den leider nicht so richtig, muss ich sagen, also ich finde das so komisch.
Ja, vielleicht ist das wirklich diese Kombination aus Vorweihnachtszeit, wo ja viele melancholisch und tiefgründig werden und Familie und so weiter, und er merkt jetzt ja, dass seine Familie sich ja nicht entfremdet hat von ihm, aber es ist ja doch eine Lücke da, eine zeitliche Lücke, nicht nur, sondern es ist ja auch weiß ich, wie viele Straßen oder wie viele Kilometer die miteinander auseinanderleben, und jeder lebt sein Leben, und Frank ist dann ein bisschen außen vor.
Aber Frank wirkt nicht Ich meine, aber Frank wirkt halt nicht wie jemand, der mal das Telefon in die Hand nimmt und jetzt mal anruft, weißt du? Das ist der Typ, der hat in der ersten Season, hat er dann irgendwie nachts zum Motelzimmer angerufen und gesagt, hier, das Case ist so und so und bla bla bla. Mhm. Und das macht er jetzt, also muss ja nicht das Case sein, ne? Aber macht er nicht und weiß ich nicht, also der hat auch nicht zurückgerufen oder so, als dann Jordan was draufgesprochen hat. Also irgendwie ist das alles, als würde ihn das nicht interessieren, weißt du? Das ist schon irgendwie krass, also finde ich. Also ich finde das gerade echt für so eine Mainstream-Serie, finde ich das schon heftig, ehrlich gesagt. Also mich wundert das. Also ich sehe da wirklich die Fox Producer, die doch eigentlich sagt, oder die, ne, Fox Network, das sagt, was ist das denn hier? ist doch kein Held, hallo? Also ich finde das schon ungewöhnlich, finde ich, für so ein Mainstream-Ding irgendwie, finde ich.
Ja, stimmt, da muss auch viel hineininterpretieren natürlich jetzt auch, ja, weil man sieht es ja nicht, wie das, man kriegt ja nur so jetzt so ein paar Brocken vorgeworfen, jetzt wie jetzt in dieser Szene, ne? Ja, wo die, man merkt, das ist eine Unstimmigkeit und dann zeigt ja auch noch die Jordan noch dieses Tamagotchi-Ding, dieses Baby, was weiß ich, wie das nochmal heißt.
Baby T-Rex.
Baby T-Rex. Und ja, dann merkt man ja auch, wie Frank schon innerlich eigentlich kocht, weil er denkt, Scheiße,
hab ich auch.
Ja, das wollte ich ihr doch schenken, Scheiße. Er denkt, er wüsste ja immer alles und kann immer alles. Das sehen wir dann noch in einer anderen Szene später.
Ja,
und ja, da ist Frank dann wirklich stinkig und geht dann auch gleich direkt an den Weihnachtsbaum und holt ein Geschenk unten raus, reißt noch ein Schild ab, wahrscheinlich Jordan draufsteht.
Ja, bestimmt.
Ja, und sagt, hier, das ist für dich. Und unser Roadhacker, unser Nerd, ja, der freut sich natürlich, weil er hat
geil.
Er hat auch dieses Gigapad oder wie das Ding heißt da, dieses Jurassic Park-Ding da.
Ja.
Und freut sich richtig drüber. Ja, genau, wie so ein kleines Kind, so, ja, geil.
Ja, genau. Ja, gut, ich meine, klar, wenn du jetzt hier die Silent Light Deadly Night bekommen hast, also das toppt das schon
auch. Das toppt schon, definitiv.
Das ist schon geil. Also, haben wir wenigstens einem, hat Frank wenigstens doch viel noch eine Freude gemacht. Das finde ich okay.
Ja, und
genau, aber jetzt hat ja Frank das Problem, jetzt hat er ja kein Geschenk für Jordan, ist dann in diesem Spielzeugladen. Und da haben wir jetzt, glaube ich, so ein Flash, ne, wieder von
richtig. Wo
Frank mit seiner Mutter steht. Ganz habe ich das aber nicht so hundertprozentig verstanden. Und zwar, da ist so diese Eisenbahn, das ist auch cool gemacht, muss man sagen. Es gibt halt diese Eisenbahn im Fenster und die gibt's aber einmal so ein bisschen so stylisch jetzt in den 90ern. Also da sind das so stilisierte Weihnachtsbäume oder irgendwie sowas. So eigentlich so weiße Dreiecke oder so. Das ist so die Strecke, die dann da gelegt ist. So modern. Und im Flashback ist es aber wirklich so eine alte Eisenbahn mit so Brücken und mit so, keine Ahnung, mit so Felsen und so. Das sieht irgendwie echt cool aus. Und der kleine Frank sagt, wie wollt ihr die halt haben? Und die Mutter sagt, ja, vielleicht kriegst du sie ja noch. Ja, das hast du letztes Jahr auch schon gesagt. Ne? Ja, vielleicht morgen. Ja, aber morgen ist zu spät, sagt dann Frank. Ne? Und dann kommt dieses, ja, immer morgen oder so.
Ja, genau.
Hast du das verstanden, diese Szene?
Nur, dass es eigentlich ein Flashback war. Also ich habe jetzt noch gar nicht so viel reininterpretiert.
Also was ich mir gedacht habe mit diesem Morgen ist es zu spät, da hatte ich jetzt gedacht, dass Frank irgendwie gespürt hat, vielleicht aber noch nicht richtig wusste, dass die Mutter sterben wird.
Ja, habe ich. Ja, ich habe ja auch in der Recherche habe ich das auch so rausgelesen, dass auch die Mutter
die Gabe hat irgendwie.
Gabe hat, genau, dass er auf ihn übergesprungen ist. Und vielleicht ist es das damit auch indirekt gemeint, dass man sagt, morgen wird irgendwas passieren, was Großes, und er hat ja vielleicht ja schon damals schon als Kind diese Gabe gehabt,
wahrscheinlich. Ja, ja.
Ne? Und,
ja, hat er. Das sagt, glaube ich, der Dad später nochmal.
Genau,
das sagt ja der Dad. Auch du hattest diese Gabe, aber anders oder so, genau. Also manchmal ist es echt verwirrend, wobei das jetzt auch nicht so stört. Also ist jetzt
alles
analysiert, ne?
Nicht so.
Und dann ist irgendwie dieser im Laden ist mega Stress.
Ja,
und,
genau.
Total, alle wollen Weihnachtsshoppen. Und
Horror pur.
Ja, total. Und Frank steht dann da und will unbedingt einen Danny Dino haben. Und dann hast du so diese drei Verkäufer mit diesen Zipfelmützen.
Ja.
Und ich weiß nicht, der IMDb heißen die Kasper, Melchior, Balthasar.
Echt jetzt, ja, okay.
Ja, aber ich glaube, das wird in der Folge nie gesagt. Ich glaube, in der Folge haben die keinen Namen. Aber ich glaube, die Characters heißen so, ne? Also, ne, wie die drei Weisen aus dem Morgenland. Und die wollen ihm das ausreden, sagen, hey, vergiss es, ne? Also, ne, für wen ist das? Ja, für meine Tochter, ja, wie alt und so, ne? Und nee, das können wir unmöglich verkaufen, weil sie würde das hassen. Das ist das Geschenk vom Letzten, ja. Aber Frank ist total genervt. Auch wieder so unsympathisch irgendwie. So völlig unsympathisch. Und und sagt, nee, ich will einen Danny Dino, ne? Ja, und ja. Dann kriegt er seinen Danny Dino. Und
die sind aber auch sehr hartnäckig, die Verkäufer, ne? Die reden das ja ihm regelrecht aus, oder wollen sie ihm regelrecht auslesen.
Profis.
Ja, aber wie? Nein, das wollen sie nicht. Und er so, doch, möchte ich. Nein, das möchten sie nicht. Dann denke ich mir so, ey, der ist doch Kunde. Ja, ich verstehe ja, was die meinen, weil das Kind sich dann nicht freuen würde, wenn es irgendeinen Scheiß bekommen würde. Ja, aber es ist ein
Kaspar, Melcher und Balthasar. Also das ist
ja,
einfach,
ja, die überzeugen ihn oder wollen ihn überzeugen.
Das darfst du denn, die wollen nur das Beste für das Kind.
Ja, ja, ja. Und natürlich für den Umsatz. Ja.
Ja. Mich hat das überhaupt, es gibt in New York, gibt es diesen riesengroßen
Pizza-Laden. Im Rockefeller Center.
Schwartz heißt der, glaube genau. Ich. Ne? Genau, und der ist auch schon in zig Filmen drin gewesen oder so. Und
mich hat das voll.
Sorry. Ja, zum Beispiel, ganz genau. Und mich hat das voll an diesen Spielzeugladen erinnert.
Ja, genau.
Also natürlich in der super billig Mini-Klein-Variante, ne? Ja. Aber, also Dorf-Variante, sag ich mal, ne? Aber das habe ich voll daran erinnert, irgendwie, genau, an so einen Kevin-Spielzeugladen.
Ja, da war ich vor 2 Jahren auch drin und ich habe mich, glaube ich, eine Stunde da drin aufgehalten. Also so toll.
War da auch mal, glaube ich.
Ganz toll. Also wirklich. Das hat mich auch daran erinnert, ja. Das ist so, ja, ne? So ein typisch amerikanischer Kinderspielzeugladen. Und die haben noch schöne Krawatte und noch schöne so eine Weste, so eine rote, ja, und Weihnachtskrawatten, ne? Und Alter, das ist so richtig 90er. So, zu geil. Schön.
Ja, ist irre. Und dann ist er eigentlich draußen, der Frank, und da ist er auf der anderen Straßenseite so ein Schaufenster mit so einer Krippe oder irgendwas, ne? Und dann ist irgendeine Reflexion, auch was von morgen quatscht, und also offenbar ist das bei Frank halt hängen geblieben, aber wenn er sich dann umdreht, ist der Typ auch wieder weg. Und wenn er irgendwie sieht, er auch nochmal kurz die Maria oder so. Oder
ja, im Schaufenster.
Ist plötzlich seine Mutter und dann aber wieder nicht. Also irgendwie hat er da so Visions.
Ja, da schaut er ja direkt Maria sozusagen ins Gesicht, sieht dann eine echte Frau und dann schaut er nach unten und denkt so, oh, das hab ich auch echt nicht eben gesehen, und schaut nochmal hoch und dann ist es wieder eine Schaufensterpuppe. Ja, also er hat auch seine Visionen im Moment wieder, ja. Was mir aufgefallen ist, das spielt doch in Seattle, ne?
Ja.
Schneid's in Seattle nicht. Weil das waren die 90er, da schneit's doch. Also das liegt ja direkt unterhalb von British Columbia. Mount Rainier ist in der Nähe, also die Cascades. Da muss es doch schneien.
Vielleicht hat es halt gerade halt nicht geneit in Vancouver, wo sie es gedreht haben, und Kunstschnee war zu teuer oder so.
Weil das ist mir nämlich aufgefallen heute Mittag, wie ich es mir nochmal angeschaut habe, dachte ich, die Wiesen sind grün. Das sieht mehr so nach Herbst aus eher. Da kommt so die Weihnachtsstimmung nicht rüber, das meinte ich. Dieses Winterfeeling.
Kann sein, das ist wahrscheinlich. Aber wer weiß, wann die das dann wirklich gedreht haben. Ne? Ich habe auch bei anderen Sachen so gesagt, da hast du auch ein bisschen gemerkt, dass wenn die dann wenn die zum Beispiel diese Weihnachtsbeleuchtung hatten oder so, hast du immer gemerkt, die haben immer an dem Haus oder jetzt an der Kirche, was jetzt das nächste kommt, da ist dann immer die Weihnachtsbeleuchtung, aber die Häuser daneben alle nicht, weißt du?
Stimmt.
Und da hatte ich so ein bisschen Eindruck. Also so nach dem Motto, lass uns alles draufhauen, was wir haben. Ups, wir haben aber gar nicht so viel. was aber okay ist, also das war jetzt, also ich finde trotzdem, dass die Folge insgesamt schon echt Weihnachtsfeeling hat und eine super emotionale Folge ist eigentlich, auch wenn das jetzt in unserer Wiederholung hier nicht so klingt, aber es ist schon gut. Ja. Wie geht's weiter? Kirche,
ne? Genau. Jetzt kommt das Krippenspiel und Frank, der setzt sich ja dann auch hin, schaut sich das ein bisschen an. Am Anfang geht ja der Vorhang auf, wo das Mädchen dann noch irgendwie so ein kleiner Versprecher hat, wo alle noch schmunzeln, war ja sehr goldig. Also
genau.
Ja, und Frank beobachtet auch so die Leute. Da sieht man dann zum Beispiel einer, der dann auch Geschenke mit reinnimmt, wo ich mir denke, wieso nimmt man Geschenke mit rein ins Krippenspiel? Aber okay, egal. Frank beobachtet halt wie immer die Menschen so um sich herum.
Das ist
sein Ding. Ja, und dann kommt ja auch Catherine rein und beziehungsweise Catherine ist ja schon drin. Sorry. Und Catherine hat ja noch einen freien Platz nebendran. Und setzt sich Frank eigentlich neben Catherine? Nee, die sitzt, glaube ich, ein paar Reihen vor ihm, ne?
Nee.
Oder?
Nee, genau, weil es war kein freier Platz, oder da hat sich wer anders hingesetzt. Ich setze mich da hinten hin und so. Aber es war dann auch schon so wieder so selten, also ich fand dann auch die Dynamik wieder so ganz komisch. Ich hatte so fast das Gefühl, die hat einen neuen Freund, der sitzt jetzt daneben oder so. Es wirkte so ganz komisch. Da war halt dieser eine Typ, der sich da hingesetzt hat, irgendwie. Und Also, die hat definitiv keinen neuen Freund, aber irgendwie war das so, also, ich glaube, die Message ist so ein bisschen, die beiden, die kommen halt nicht zusammen irgendwie, aber irgendwie haben sie es auch nicht so richtig versucht. Also, sie hat ihm auch nicht so energisch den Platz freigehalten oder sowas. Also, ich finde das, also, es ist, ich finde, das ist eine ganz komische, dissonante Beziehung hier. Also,
ja, stimmt, ja, ja, ja.
So seltsam, genau.
Ja, und da ist ja hinten dran ist ja so ein dunkles Fenster, so ein großes Rundbogenfenster. Und da sieht man einen Schatten vorbeilaufen und Frank schaut direkt auf diesen Schatten, dreht sich wieder um und man hatte das Gefühl, er spürt irgendetwas. Und
ja, ich glaube, da ist auch nochmal ganz so, in, da ist wie dieses und morgen hört man nochmal ganz kurz.
Ja, stimmt, so. Genau, ja, richtig. Genau. Ja, und dann steht ja Frank auf und geht raus in den Hof und läuft da, ja, ein Hof eigentlich, ja, es ist ja das ist ja die Kirche eigentlich, aber egal. Auf jeden Fall auf diesen Kirchenhof-Vorplatz und dann trifft er dort einen jungen Mann direkt vor der Kirche. Mhm. Das ist auch ein bisschen strange, ne? Dieser junge Mann sieht so ein bisschen so, ja, so, ja, das sieht so ein bisschen so wie aus wie der Tod eigentlich, obwohl er gar nicht tot aussieht, aber er hat so, er ist komplett schwarz angezogen.
Ja,
er hat
so Locken.
Helle Haut, ne?
Ja, ja.
Strahlt auch schon so irgendwas aus.
Ja, ich habe eher an so wie an so einen Engel gedacht, oder? Aber jetzt nicht so, ja. Weißt du, so ein Strahleengel, sondern ja, eher so,
weißt du,
so
einen bösen Engel.
Ja, oder zumindest so aus The Prophecy oder so, weißt du, so einem Film, weißt du, so
also ja, so bisschen, oder die so, Engel, wie hat der Film mit Eric Stoltz gehießen?
Ja, nee, das meine ich, das ist The Prophecy, die heißt, oder auch beziehungsweise God's Army.
Halt. God's Army, genau,
der
ja.
Der hatte zwei Titel irgendwie.
Ah, okay.
Und genau, aber genau so, ja, ganz genau, ne, so die coolen
Engel.
Ja, die mit den Doc Martens, weißt du. und den Mantel natürlich, ne? Also du brauchst ja unbedingt diesen coolen Mantel und so. Das hat er auch alles gehabt, ne? Ja, und der hat dann so wirres Zeug, der hat dann auch sowas von morgen und morgen und morgen wieder gequatscht und so. Und der hat dann irgendwas auch erzählt von, hat einfach mal so ein neues Fass ausgemacht, von so Typen, warte mal, wie hat er die genannt? Die Abholer oder sowas hat er
gesagt. Ach ja.
Da kommen irgendwie die Abholer und das sind irgendwie die Typen, die nächstes Jahr sterben und die sieht man um Mitternacht, aber die Gabe haben, sehen sie auch schon ein bisschen früher. Komplett verwirrender Kram. Also es wird dann, das macht ja Millennium gerne, ne? Einfach irgendwas hinknallen.
Ja, ja.
Das ist aber oft in der, wenn sie es nicht total übertreiben, ist es irgendwie ganz cool, weil das klingt in dem Moment immer total logisch oder wichtig oder so. Aber eigentlich ist es auch so ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich gar nichts irgendwie. Auf jeden Fall hat er das mit diesen Abholern erzählt. Und dann guckt Frank nochmal so hin und dann ist der Typ auch schon wieder weg. Also der verschwindet dann, also der ist jetzt nicht, hat sich nicht puff in Luft aufgelöst, aber quasi, ne, dieser Trick, du guckst nochmal hin und dann ist er weg. Und so war das da auch. Und ich glaube, der hat auch was von Mitternacht des Jahrhunderts erzählt. Und so
genau, ja.
Ja, genau. Also,
und dann ist er, wie ist der Mann weg aus der Szene, ne?
Ja, der ist einfach, also, weißt du, was das so ein bisschen andeuten soll, weißt du, so ähnlich wie dieser Typ in der Reflexion beim Krippenspiel in dem Schaufenster. Das ist so Typen, die so, vielleicht ist es möglicherweise auch derselbe gewesen, aber es sind so Typen, die dir so einen Clou geben, dass da irgendwas ist, aber irgendwie sind die auch nicht so ganz von dieser Welt. Also ich glaube, das ist das so, ne? Wir wissen gar nicht, ob dieser Typ wirklich da war oder so. Also, aber vielleicht hat Frank den auch nur gesehen oder so. Ich weiß nicht. Ich glaube, es sollte so ein bisschen andeuten, dass das nicht so normal ist irgendwie.
So ein bisschen übernatürlich, ne?
Ja, ja, weil deswegen dieses einfach so weg, glaube ich, hatte, sollte das darstellen irgendwie. Ja, und dann kommen eigentlich irgendwie, keine Ahnung, dann kommen die alle aus der Kirche raus, ne, glaube ich. Und
genau.
Auch dieser Typ, der neben Catherine saß, wo ich fast das Gefühl hatte, Frank ist ein bisschen eifersüchtig.
Kann sein, dass er vielleicht ein bisschen eifersüchtig war.
Ja, wobei eifersüchtig ist ja auch falsch. Ich glaube, ja, so, ja, wer ist der Typ? Ist das irgendwie?
Der muss ich mal nachschauen in der Datenbank, was das war.
Ja, genau. Ja, ja. Peter Watts, warte mal, hier, ich habe hier ein Foto. Und, ja. ist ja ganz komisch. Ja, und ich weiß gar nicht, worum ging's dann?
Ja, die Jordan läuft ja dann mit Catherine raus und die hat ja noch ihren kurzen Auftritt gehabt. Den hat ja Frank noch mitbekommen. Sie hat, glaube ich, wen hat sie gespielt auf der Bühne? Was? Abraham?
Nee, auf jeden Fall ein Hirte, ne?
Hirte hat sie gespielt, genau. Und da hat sie ihr zwei, drei Sätze aufgesagt und das war ihr Auftritt und dann war ja auch schon die Veranstaltung zu Ende. Ja, und Catherine, läuft dann, wie gesagt, mit Jordan raus und sieht ja am Rand irgendwo Frank stehen. Und sie hat ja dann auch einen Brief dabei, oder nicht einen Brief, eine Zeichnung eher gesagt, die ist ja aufklappt mit einem Engel drauf.
Ja, genau.
Ja, und die beiden haben dann einen sehr, 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 sehr langen Dialog, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise, was heißt Dialog? Also mehr Monolog, denn Catherine spricht, glaube ich, mehr und hält ihm schon einen richtigen Vortrag eigentlich. Denn sie zeigt ihm das Bild eines Engels, das angeblich, ja, mit, ja, das angeblich von ihrer verstorbenen Großmutter, glaube ich, gezeichnet wurde, ich das jetzt richtig verstanden habe, ne? Also von Frank, die Mutter, ne?
Das, genau, Frank, ja. Franks Mutter, die da genau. 46, genau, ja. Gestorben ist auch. Also, ja.
Und sie sagt ihm ja auch indirekt, dass er sich bei seinem Vater jetzt mal melden soll, ne? Weil der Vater hat ja versucht, ja Kontakt mit ihm aufzunehmen. Und
also genau, der möchte halt mit Jordan, ne? Das
ist, ja, was ja verständlich ist, ne?
Ja, genau, also, einfach das, mal Jordan kennenlernen.
Und, ja, der Opa möchte mal sein Enkelkind mal kennen.
Ja, und, ganz genau.
Ja, und das ist halt, da merkt man halt auch, wie entfremdet Frank im Moment ist. Nicht nur mit seiner Frau, auch mit seiner Familie überhaupt. Denn man sieht auch nochmal ein ganz kurzes Flashback, wo sein Vater vor ihm steht, also wieder eine Schwarz-Weiß-Aufnahme und irgendwas zu ihm sagt, also schimpft mit ihm sozusagen. Ne?
Ja.
Ja, und da sieht man nochmal das zerrüttete Verhältnis halt nochmal zwischen den beiden. Ja, ja, und Jordan hat ja auch diesen weißen Dino dann in der Hand, ne? Diesen, wo die drei Weißen aus dem Morgenland auch gesagt haben, den soll er nicht kaufen.
Genau, und so war es auch.
Ja, die Kleine war natürlich enttäuscht, klar, logisch. Ja,
total.
Ja, es erinnert mich an den Film mit Arnold Schwarzenegger, wo er auch dieses Weihnachtsgeschenk für seinen Sohn kauft.
Ja, also der kaufen auch, möchte. Ja, der auch bestimmt auch an diesem Schwarz.
Ja, genau, definitiv. Sieht
genauso aus, ne? Und
definitiv.
Wie ist der noch bei uns? Sowieso Weihnachten. Also im Original heißt der Jingle All the Way, glaube ich. Und der ist, ich muss sagen, manchmal kann Schwarzenegger auch, also schon diese Comedies sind teilweise echt albern, aber irgendwie.
Ja, kann schon, ja.
Ja, kann schon. Witzig. Weil der, das ist immer so lustig, wenn du den Terminator dann hast, der, weißt du, ich kann jeden Bad Guy killen, alles kein Problem, aber das Weihnachtsgeschenk zu kriegen. Fuck, ne? Das kann ich nicht, das ist einfach nur eine Nummer härter, ne? Und Schwarzenegger da drin zu haben, also ich finde das immer witzig. Also,
ja, versprochen ist versprochen. Der war 1996 ist er im Kino gewesen. Ja, kurz genau. Vor Weihnachten, ja, genau. Ja, das hat mich auch daran erinnert.
Ja, super. Also super. Den finde ich, ich hasse ja eigentlich Weihnachtsfilme, aber den fand ich witzig, muss ich sagen.
Ich hasse auch Weihnachtsfilme. Und auf Sky läuft im Moment so ein Weihnachtskanal. Rund um die Uhr. Oh, und ja, das Schlimme ist, der läuft auch bei uns rund um die Uhr. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Weihnachtsfilme ich dieses Jahr schon verschlafen habe. Also,
wow.
Oh Gott. Das ist für mich Horror.
Auf den Comic-Cons ist jetzt gerade, das ist auch so, wir haben ganz viele haben, weißt du, diese ekelhaft spießigen Weihnachtspullis, ne? Also diese gestrickten Dinger.
Ach, diese hässlichen Dinger, diese hässlichen.
Aber die sind dann so mit so Die Hard oder irgendwie sowas, ja, weißt du, so Motiven, und das ist so ganz cool, irgendwie so ein in Memorandum an Hans Gruber oder sowas, ne? Und das ist schon geil. Das ist echt, das ist irgendwie so Weihnachtspullover von. Also immer, die sind immer so rot-weiß und so grün, ja. So ein bisschen und so echt hässlich eigentlich, aber hast du dann von Gremlins und von allen möglichen Zeug, sehe ich ja ständig, das habe ich dieses Jahr jetzt ganz viel gesehen auf den Comic-Cons, also von den Leuten, die das so anhaben, das ist echt witzig.
Wir waren letztes Jahr auch auf der Weihnachtsfeier von Nikos Einheit, das war der Titel Dress to Impress, also zieh dich an, um zu beeindrucken, ja, aber das, da ging es eigentlich auch darum, dass man solche ugly Sweater anzieht.
Ja.
Und ich hatte einen das an, Wetter. Da siehst du einen Elch von hinten, sein Popo. Und da sind dann an so einem kleinen Schnürchen sind dann zwei kleine Glocken dran. Und dann hat mir jeder an diesen Glocken rumgespielt an diesem Abend.
Spiel nicht
in meinen
Glocken rum.
Ja, das war so geil. Ich war sogar Dritter beim, die machen dann so eine Art, eine Auslosung, wer hat den hässlichsten Pulli, so. Da war ich Dritter.
Ah, geil. Ja, und was hast du, gab's dann sowas wie Weihnachtspunsch für dich oder sowas?
Ja, natürlich, klar, Weihnachtspunsch, und du gab's ganz zu essen und alles halt.
Nee, ich meine jetzt so als für den dritten Platz oder so, gab's
da
irgendwas?
Nee, da gab's einfach nur Applaus.
Okay,
immerhin.
Geil, ja.
Ja, das war toll. Also Weihnachtsfeiern können die wirklich machen, die Amerikaner, ja. Also nicht so wie Peter Watts, da hätte ich mal ein Stück abschreiben können.
Ja, aber es ist halt, ist halt, wenn das halt eine kanadische Produktion ist, halt können die halt nicht. Ne?
Ja, die müssen ja, ja stimmt, ja genau, da ist das alles ein bisschen spießiger. Nee,
das sind halt keine echten Amis, das geht halt nicht. Ja, von
ja apropos, wir sind abgedriftet.
Wir sind wieder den nächsten im Spielzeugladen, jetzt haben wir wieder die drei. Und jetzt sagt, hat er jetzt ja wieder das Problem, dass eigentlich er schon merkt, scheiße, das mit diesem, mit dem Dino, mit dem Danny Dino, das war nix. Mhm. Also braucht er was Neues. Und er will ein Stofftier und kein Engel. Und dann schicken die ihm irgendwie in den ersten Stock hoch. Und das erste Stock, das waren dann so komische Kellerregale oder so. Es sieht überhaupt nicht mehr aus wie eigentlich ein Spielzeugladen, so richtig. Ja. Das hatten wir irgendwie im Studio schnell zusammengestellt irgendwie. Und dann hast du so eine Sache, dass er so eine Puppe findet, so eine Engelpuppe, die sich aber dann in so einen Horrorfratze verwandelt, die er dann so fallen lässt und dann wieder so eine Vision. Eigentlich auch komplett sinnig, das Ganze, aber ja, ich weiß auch nicht, was jetzt die Essenz der Szene ist. Auf jeden Fall, das passiert dann. Und dann ist er eigentlich zu Hause wieder und findet irgendwie, wie man das so macht. Man hat dann immer so eine Kiste und da ist dann irgendwas drin. Und in diesem Fall ist die Todesanzeige von 1946 von seiner Mutter Linda Black. Mhm. Und dann eben auch so eine Engelszeichnung, die eigentlich genauso aussieht wie diese Engelszeichnung, die Jordan hatte, ne?
Ja.
Und dann kommt eigentlich die Expertin, die Laura Means, die sind irgendwie, haben so ein Date, also nee, die kommt das einfach vorbei und hat Eierpunsch mitgebracht und Brot irgendwas. Und Eierpunsch war, aber der ist irgendwie, was war das, nicht vegan, der ist irgendwie so Diet.
Ja, irgendwie so Diet-Rice.
Ja, genau, so Diet-Punch. Mhm. Und bla bla bla, auf jeden Fall. Ja, dann sagt eigentlich Frank so, hier, diese Zeichnungen, die sind irgendwie identisch. Also es gibt genau die Zeichen, die er damals gemacht hat mit seiner Mutter, hat ihm gezeigt, wie man das malt. Er erzählt, dass Oma, also auch die Mutter, auch gezeigt hat, wie man das malt. Und die Dinger sehen halt absolut identisch aus. Und Laura soll mal ein bisschen sagen, ja, was sie denn davon hält. Ne? Und dann erzählt die halt nochmal diese Engelssache, dass es eben, dass sie, sie hasst halt Weihnachten, weil das einfach überall Engel sind. Und sie selber sagt so, sie fühlt halt Engel. Das ist wie so eine, so sieht dann vielleicht auch das helle Licht oder so, aber das ist so, ja, so in erster Linie ist das ein Gefühl. Und sie erzählt so eine Geschichte, wo ihr Dad so einen Geschäftspartner zum Essen hatte.
Ja.
Und da war so eine leuchtende Figur, stand hinter dem, so im Prinzip, also so eine Erscheinung. Und sie hat allen erzählt, oh, der wird sterben oder so. Und sagt, halt die Schnauze, was Unsinn. Und dann ist der wirklich an einem Herzversagen oder so gestorben oder so. Und das war irgendwie so irre. Und sie hat dann, wie verbindet das mehr so als Fluch, ne? Das ist für sie ist das.
Kann ich aber auch verstehen, ja.
Weil, ja, total.
Ne? Ja, in dieser Kombination, ja. Du wirst ja immer damit konfrontiert. Ja, und das ist ja das, wo sie ja an jedem Weihnachten eigentlich damit konfrontiert wird. Ich verstehe das absolut.
Also, ja, ja. Ja, ja. Zu viele Engel halt, ne? Also, ja, genau.
Ja, das erinnert sie halt alles daran. Ja, zu viele Engel, richtig. Hat die nicht noch einen Kuchen gebacken oder irgendwas? Fällt mir gerade ein.
Nee, die hat so irgendwelches, die hat so Shortbread oder irgendwas hat die mitgebracht.
Ja, genau,
so.
Ja.
Ja, sowas Ding und ja, also ja, genau. Ja, das ist eh so ganz surreal. Die hat das mitgebracht und dann fängt sie auch irgendwie an, glaube ich, da irgendwie so Christbaumkugeln an den Weihnachtsbaum zu hängen und so. Und also, es ist ja immer so, wenn du so eine Szene drehst, müssen die ja immer was tun. Das Beschissenste ist eigentlich, wenn das ist auch beim Schreiben immer so, ne? Das ist einfach, wenn du, sie sitzen auf dem Sofa und reden. Das ist einfach doof. Also, cooler ist halt, wenn man irgendwas macht. Und wenn es nur Essen ist oder Kaffee trinken, ne? Aber und jetzt haben sie sich halt überlegen, ja, wir hängen da irgendwas an den Baum. Ich glaube, sie hängt so Christbaumkugeln an den Baum und eher so Lametta oder so.
Genau,
und
ja, so ja.
Reden. Aber was vollkommener Unsinn ist, weil wenn du jetzt irgendwelche Gäste hättest, ich meine, wer würde denn so, weißt du, so wir schmücken jetzt die Baumparty oder so, das machst du doch nicht. Also
ich eigentlich meine, nicht, das ist eigentlich kein normales Verhalten. Es ist auch, die haben den auch sehr einseitig geschmückt, denn der kippt nämlich auch irgendwann noch in der Szene um.
Genau. Ja, das ist ja deswegen halt, ne? Das ist scheiße, das so zu machen. Das macht man nicht. Genau, aber nochmal ganz kurz zurück zu dieser Sache mit der Gabe. Ja. Da ging es halt um Jordan, also im Prinzip, Bottomline ist, wie ich sage jetzt immer Bottomline, das klingt immer voll amerikanisch wichtig. Bottomline ist eigentlich, dass es darum geht, dass eben Jordan auch eine Gabe hat, möglicherweise diese Engelsgabe, weil, das haben wir übersprungen, das war die Frage in der Kirche, sag mal, wieso spielst du eigentlich Hirte? Du warst doch Engel. Und dann hieß es so, ja, Mutter hat mir das, die Mom hat mir das verboten. Sie wollte nicht, dass ich Engel bin. Und also, es sieht jetzt halt so aus, als würde Jordan möglicherweise durch Franks Mutter dazu ja, ermutigt werden, auch jetzt Engel zu sehen oder sowas. Also das, als wäre da jetzt auch so eine Engelsgabe da, ne? Und da sagt Laura Means, ja, das ist scheiße, weil das ist eher ein Fluch als ein Segen, aber Jordan kann froh sein, dass Frank immerhin das versteht. Also das wäre halt schon ganz gut, weil der hat nun mal selber auch Visions und so. Das hätte sie halt nicht gehabt und das würde schon total helfen. Also das ist, finde ich, auch nochmal so eine wichtige Sache. Mhm. Ja, und sie sagt dann irgendwie, Engel sind Boten, bla bla bla, ne? Und offenbar gibt's hier die Engel, die wollen dir was sagen, weil ich das immer nicht ganz verstanden habe, warum die jetzt Frank was sagen wollen, wenn doch eigentlich Jordan das, aber egal, ne? Also ich fand die auch schon wieder so verwirrend gebogen und dann fällt der Baum um.
Ja, und dann sind wir ja aus der Szene schon wieder raus und Frank fährt dann ja auch in so eine, ja, in so eine Nachbarschaft, wo, sage ich jetzt mal, so ein bisschen so einfache Häuser stehen, also wirklich schon so Bretterverschlagmäßig schon für amerikanische Verhältnisse, nicht gerade die schönste Vorstadt, wie sagt man dann so schön?
Suburbs.
Ja, genau so. Und dann sieht er aus dem Auto raus einen Mann an einer Lampe entlang laufen oder beziehungsweise zu einer Lampe laufen. Dann hat der so einen Stab in der Hand, da ist Feuer. Und der entzündet da ja die Straßenlaterne, so wie das wahrscheinlich früher vor über 100 Jahren gemacht wurde. Ne?
So Gaslampen oder so.
Ja, so Gaslampen, richtig, genau. Und dann steigt er ja raus, der Frank, geht rüber und sieht, ja, dass da gar keine Gaslampe eigentlich drin ist, sondern da ist eine ganz normale, gewöhnliche Birne drin und die mit Strom läuft.
Also, ja, das finde ich eine total interessante Szene, weil das ist ja wieder so eine Vermischung aus Flashback und aus Realität. Nur, dass diese Szene im mit dem Anzünden, dass das auch in Farbe ist. Also das ist nicht schwarz-weiß.
Richtig.
Also das vermischt sich irgendwie so ganz komisch. Also das ist so, du siehst Flashback, aber der sieht erstmal normal aus irgendwie. Während dieses, wenn es dann diese Birne drin ist, ist es zwar auch Farbe, aber das wirkt schon fast wieder ein bisschen schwarz-weiß irgendwie. Also das ist ganz seltsam, wie sich hier die Realitäten vermischen. Das finde ich total gut gemacht oder so. Also, man merkt schon, der hat Halloween 4 gedreht, also der kennt sich aus.
Er kennt sich aus. Ja, dann hat Frank auch nochmal so ein Flashback, so ein ganz kurzes, wie er als Kind irgendwie in die Tür reinlaufen will, aber bekommt die Tür vor seiner Nase zugeschlagen. Ja, und da hängt er an der Rückseite von der Tür hängt dann auch nochmal das Bild mit dem Engel drauf. Und ja, dann klingelt Frank schon bei seinem Vater.
Genau.
An der Tür. Und hast du was für den Schauspieler rausfinden können, der seinen Vater spielt?
Ey, ja, warte mal, aber muss ich gucken. Also das sagst du erstmal, wenn du es hast, zufällig.
Ja, wie gesagt, er trifft ja dann auf seinen Vater, der natürlich dann auch mal froh darüber ist, dass er seinen Sohn mal wieder sieht, weil anscheinend der den schon ewig und 3 Tage nicht mehr gesehen hat. Und die unterhalten sich ja dann auch kurz. Man merkt halt so, da ist halt nicht mehr so viel, ich sage jetzt mal, Vater-Sohn-Liebe da.
Aber du merkst, dass der Vater eigentlich connecten will. Und
Frank du merkst wirklich, ja genau, deswegen nimmt er ja auch Kontakt auf, nicht nur um Jordan zu sehen, er will ja auch seinen Sohn wiedersehen, was ja absolut verständlich auch ist.
Ja, total.
Absolut. Weil viele Leute ja auch gerade im Alter dann die Gewissheit haben, dass sie auch nicht mehr lange zu leben haben. Und dann möchte man seine Kinder ja um sich herum haben, wenn man seine Kinder liebt. Und vielleicht auch so ein bisschen mit diesem Alter auch, oder im Alter ein bisschen mit solchen Dingen auch abschließen will, ja, um einfach vielleicht einen Schlussstrich auch irgendwo drunter zu ziehen für die Vergangenheit, ja, und vielleicht kann er ja noch die paar Jahre, die er dann vielleicht noch lebt, dann auch mit seiner Enkeltochter ja auch noch verbringen. Das, glaube ich, ist ja auch für ihn wichtig, denke ich mal. Also so interpretiere ich das jetzt mal rein.
Ja, total. Der Schauspieler, das ist Darren McGavin, habe ich jetzt gerade wieder gefunden, der den Henry Black spielt. Und das ist eigentlich einer, der am Ende seiner Karriere das eigentlich gedreht hat, muss man sagen. Okay. Also der ist gestorben 2006 und danach war auch nicht mehr viel nach Millennium hier. Mhm. Da hat er noch ein paar Sachen gemacht, aber der hat eben so jemand, der hat wir bei Schwarzenegger sind, der hat zum Beispiel in der City High mitgespielt.
Ah, okay.
Sein erster Film ist aber 1945 gewesen. Das ist richtig krass. Und da hat er ganz viel TV gemacht und viel Filme gemacht. Also der hat zum Beispiel in so einer Shaft TV-Serie in den 70ern mitgespielt und solche Sachen. Ne? Also das ist einfach, der hat wirklich echt viel gemacht, aber das war wirklich ganz am Ende, ne? Und es war so ein Altstar oder Star weiß ich jetzt nicht, aber so einer, der lange dabei ist, so ein Vollprofi ist das halt, ne? Und der spielt es auch richtig gut, also der spielt es sehr subtil, ne? Und genau, und ja, im Prinzip ist es irgendwie so, Ja, es ist ein bisschen schwierig, das alles so zusammenzufassen, aber im Grunde geht es irgendwie darum, Frank will eigentlich immer nach oben in das Zimmer der Mutter und der Dad will das irgendwie nicht. Ne? Er darf da nicht hoch und so weiter und ist auch abgeschlossen und das ist dann immer von Flashbacks irgendwie unterbrochen auch so ein bisschen von diesem Weihnachtsabend, wo irgendwann mal die Mutter halt hoch ist und Frank hinterher ist und ihm auch dann die Tür vor der Nase zugeschlagen wurde von der Mutter, weil sie nicht wollte, dass er mit reinkommt. Und im Grunde ist es jetzt so, dass Frank will das jetzt irgendwie klären und rennt er da irgendwie hoch und dann
er findet das Zimmer, ne?
Er findet das Zimmer, genau. Und das ist voller Engel. Also voller so Engelbilder. Ne?
Also alles gezeichnet, ne? So mit der Hand gezeichnet.
Ja, ja, also so, genau, so ähnlich wie die Dinger, die sie da gemalt hat, ganz genau.
Ja, ja, Wahnsinn. Und da merkt man jetzt nochmal, wie auch jetzt diese Verbindung dann zwischen Jordan, Frank und der Mutter halt nochmal ist. Das halt über diese Linie, sage ich jetzt mal, über diese Familienlinie, diese Gabe weitergegeben wurde.
Ja, total.
Das soll das eigentlich sagen. Das ist eigentlich gar nicht schwierig, das zu verstehen. Also das ist, fand ich jetzt auch nicht fand das jetzt nicht irgendwie tiefgründig. Man versteht jetzt, wo Frank seine Gabe her hat und wie Frank an seine Tochter die Gabe auch jetzt weitergegeben hat, sozusagen.
Oder? Ja, was ich, wo jetzt sie her hat, weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall, wir wissen, dass diese Engelssache, dass das die Mutter war. Also
ja, definitiv. Und das,
soll
auch, glaube ich, schon irgendwo eine Anspielung auf die Gabe sein.
Ja, also ich meine, das ist ja irgendwie naheliegend, dass er, aber er hat eben eine andere Gabe, ne? Er sieht ja keine Engel, also ich meine, das meine ich jetzt nur.
Er sieht ja keine Engel, er sieht halt leider Dinge, die keiner eigentlich sehen möchte.
Weil sie, die Mutter hat ja eher diese Gabe, wobei wir wissen ja auch nicht genau, was die, ja doch, die hat aber eher diese Gabe, wie hier die Laura Means, also, ne, das ist eher das. Aber das hängt ja alles miteinander irgendwie zusammen, das sind ja quasi Varianten von das eine ist Kung Fu, das andere ist halt, keine Ahnung, Karate oder so.
Ja, genau, alles, so ungefähr,
Das sind alles Krampftechniken. Ja. So finde ich, ist es halt, ne?
Ja, kann man auch gut vergleichen, ja.
Mir fällt nichts Blöderes ein. Und dann sind wir eigentlich, wie war das? Dann sind wir
wieder bei Franks Vater unten wieder.
Oder so, ja.
Mhm. Genau, ja. Da haben sie auch nochmal eine Unterhaltung und ich kann mich, jetzt kann ich mir so an den Dialog erinnern. Was die dann nochmal besprochen hatten, bin ich jetzt im Moment, ehrlich gesagt, ein bisschen raus. Ich weiß noch, dass der Vater, glaube ich, irgendwie was gezeigt hat, was an der Wand hängt, irgendwelche Sterne oder irgendwas.
Vater, ja, also noch, genau, ne? es war eigentlich so, es gab ein Flashback von 46, ein Weihnachtsgeschenk, was der Dad der Mutter gegeben hat. Und zwar war das so eine Engelsfigur, so eine kleine Engelsfigur. Und und dann hat sie irgendwie, meinte dann die Mutter, die Engel, die sind auch weg, die werden nicht mehr wiederkommen. Also stirbt halt, weil ich gar nicht so genau verstanden habe, wie die eigentlich stirbt. Also
nee, das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Irgendwie ist sie in dem Zimmer und dann tot. Also ganz seltsam. Und dann ist es eigentlich so, und da sind wir eigentlich wieder bei dem eigentlichen Thema. Da sagte mich der Henry, also der Vater, sie hatte diese Gabe, aber die hat uns halt auseinandergebracht. Und da sind wir eigentlich genau bei der Sache mit Catherine und Frank und so weiter. Ne? Das gibt's diese Gabe und die Gabe steht halt zwischen denen irgendwie.
Ja.
Und Frank aber schnauzt seinen Dad an, das ist so der Vater-Sohn-Konflikt und sagt dann so, ja, aber du hast sie umsterben lassen oder sowas. Ne? Und dann kommt das, was du meinst mit diesem Stern. Ne? Und dann sagt er hier, da gibt's, das war wie so ein, ich dachte, das ist ein Judenstern oder sowas. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Aber es war einfach nur so ein, das ist einfach so eine Fahne oder irgendwas, ein Stoff, wo einfach so ein gelber Stern drauf geht. Näht ist.
Ja.
Und dann sagt der Dad, du, das ist für deinen Bruder Joe, weil der war damals beim Militär und der war beim D-Day dabei, oder?
Ja, genau.
Und, das war der war in die Normandie, aber niemand wusste, wann das ist. Das ist das größte gehütete Geheimnis des 20. Jahrhunderts, also der D-Day. Weil ich denke, das war Akte X, das größere Geheimnis. Aber egal.
Denke ich auch, ja.
Nee, und im Prinzip war es dann so, dass irgendwann die Mutter, haben sie dann ferngesehen, Nachrichten, und dann ist die voll ausgerastet und dachte, oh Gott, der Joe ist tot oder sowas. Und die sagt, du spinnst. Und das war aber am 5. Juni 44, also genau beim D-Day. Und das stimmte, der Joe ist halt gefallen in der ersten Angriffswelle auf der Normandie. Das hat sie halt gespürt, das wusste sie halt. Und das hat sie, was jetzt genauso ist wie Laura Means, weiß dieser Geschäftspartner da, dass der sterben wird. Und so war es dann auch. Also Also hat der dann eingeräumt, da war der, das stimmt. Und er meinte, diese Engel haben ihn mal, und dann ist sie halt von dem Moment in dieses Zimmer gezogen, hat nur noch Engel gemalt und so, ne? Und hatte Visionen von Joe und so weiter. Und der Henry sagt, das hätte ihm halt eine scheiß Angst gemacht, weil es halt, wenn man das rausgekommen wäre, gilt man als verrückt, weißt du, dann geht ihn in so ein Irrenhaus oder sowas. Mhm. Was wollte er halt? Und das ist der Punkt, wo er auch sagt, du, Frank, hattest auch Visionen. Da geht er jetzt gar nicht genau darauf ein, was das jetzt genau ist, aber das war irgendwie schon klar, dass Mutter und Sohn, dass die beide irgendwie Visionen haben. Und dann sagt eben der Vater, ja, aber ich verstehe das ja alles, aber ich habe darüber meine Familie verloren und das ist voll schlimm. Und sie sah halt ihren eigenen Tod und das ist das, wo dieser Moment, wo er dann schreit, der Vater in diesem Flashback, ne, du hast nichts gesehen oder so.
Ja, ja, ne? Genau.
Weil er wollte ja das ausreden. Und das muss ich sagen, wie das der Schauspieler da, der den Vater spielt, das muss ich sagen, ist echt wirklich super emotional und
sehr gut gespielt, ja.
Ball gespielt, also das ist so richtig, ist so. Mhm. Also das fand ich so, ich hatte so ein bisschen, ich fand das beim ersten, ich habe das beim ersten Mal gesehen und habe das so geguckt, aber als ich zusammengefasst habe, muss ich sagen, war ich schon ein bisschen nah am Wasser gebaut irgendwie. Ich fand das beim zweiten Mal fand ich es wirklich so extrem emotional oder so, ich weiß auch nicht. Ich fand es wirklich gut gemacht, ne? Und dann hat er so eine kleine Engelsfigur, das ist die er der Mutter geschenkt hat damals 1946, eine Blue Rose. Und das ist irgendwie so eine Kitschfigur halt, ne? Und da hat er gesagt, pass auf, wir machen hier so einen Pakt. Er hat mit seiner Frau so einen Pakt gemacht, gesagt, okay, du nimmst diese Engels, wir stellen die jetzt hier hin. Und wenn du dann auf der anderen Seite bist, dann bewegst du diese Figur. Und das ist das Zeichen, dass es dir gut geht. Und irgendwann sind wir dann im Paradies wieder zusammen. Mm-hmm. Und dann sagt er nur, ja, aber diese scheiß Figur hat sich 51 Jahre lang nicht bewegt. Ja, da ist nichts passiert. Und das fand ich schon interessant, wie dann der Henry so versucht, zu verstehen, was seine Frau macht, die Gabe zu verstehen, aber eigentlich irgendwie auch sagen muss, ja, sorry, aber irgendwie war es auch alles Unsinn oder ich habe halt nichts gesehen, ne? Und das fand ich schon interessant, weil das natürlich eine ist von Frank und Gordon und Catherine und so, ne? Fand ich irgendwie.
Ja, es ist noch eine emotionale Szene, denn der Vater weint ja dann auch in der Szene so ein bisschen.
Ja, total.
Ne?
Ja.
Und in der Recherche habe ich gelesen, die wollten ja Johnny Cash für diese Rolle eigentlich.
Ach, echt?
Ja. Ach, geil. Ja, das habe ich auch gerade nämlich die Szene, wie du es gerade jetzt erzählt hast, gerade nochmal vor Augen gehabt. Der Mann sieht auch wirklich Johnny Cash sogar ähnlich, finde ich.
Ja, da ist was dran. Ja, ja, da ist das was stimmt.
Also der alte Johnny Cash,
der
wie er dann, bevor er dann gestorben ist. Es hätte auch wirklich gepasst, weil Johnny Cash auch gerade in diesem Alter ja auch so ein bisschen wie so ein Großvater gewirkt hat, natürlich auch, erstens mal. Es hätte auch, glaube ich, von der Emotionalität her gepasst. Also das wäre damals ein Clou gewesen, aber das ist, glaube ich, nicht am Geld gescheitert oder irgendwas, sondern eher an, glaube ich, terminlichen
Dingen. So,
ja, genau, ist das gescheitert.
Dann hätten die
Johnny Cash an Land gezogen, ja. Aber der Schauspieler ist genauso gut. Das ist mir gerade nicht eingefallen, weil ich das Lied von Johnny Cash Hurt so schön finde.
Okay.
Und das passt nämlich gerade auch in diese Szene unwahrscheinlich rein, finde ich, weil diese hoch emotional ist, diese Szene.
Ja, es ist wirklich krass irgendwie. Ja, und dann haben wir so halt im Prinzip das, Frank zeigt dann die Zeichnung von dem Engel und sagt, hier, die ist von Jordan und so, das ist genau die gleiche Zeichnung. Und Henry schenkt ihm dann diese Figur, die sich da in 51 Jahren nie bewegt hat, diesen Engel.
Ja.
Und dann sagt Frank, okay, komm, ist ja, komm doch in die Kirche und so, ne, und hier dann alles super. Und dann sagt er, ja, irgendwann, aber ist er noch nicht bereit für. Aber er hätte gerne eigentlich ein Foto von Jordan und das gibt Frank ihm dann auch. Also stellt er eigentlich, also das ist auch wieder so, Film ist cool gemacht. Also du hast halt dieses Podest oder so, wo diese kleine Mini-Engel drauf stand, den hat jetzt Frank. Und dann wird davor dagegen gelehnt, wird das Foto von Jordan, was so voll süß ist und so. Ja. Das ist schon so visuell irgendwie cool gemacht, weil das immer so, weißt du, das eine gegen das andere tauschen und so. Eigentlich ganz simpel. Und dann gibt's so eine Umarmung und dann kommt halt frohe Weihnachten und so weiter und dann geht Frank raus und steht kurz im Schnee draußen. Da gab's jetzt irgendwie doch Schnee. Ich glaube, der war möglicherweise fake und sieht so einen Kometen, ne?
Genau, das sieht dann an, was ja dann auch an der Geburt von Jesus ja dann auch war.
Ja, ja.
Diesen Kometen am Himmel, ja, also der Stern von Bethlehem sozusagen.
Ja, genau.
Ja, und was er auch sieht, ist, wenn er ja nochmal in die Kirche mit seiner Tochter geht, sieht er ja nochmal seinen sein Vater auf ihn zulaufen und so wie ein Geist.
Genau, und das sind, glaube ich, diese, wie heißen die, diese an, was der Typ meinte mit den die Abholer.
Ach so, die Abholer, ja.
Ne, was dieser Typ in dem ja. Hof oder hinter der Kirche meinte, mhm. dass man dann die Leute sieht, die im nächsten Jahr sterben werden. Und das ist, also ich glaube, das ist
eine Anspielung.
Ist, ne? ist eine Anspielung, genau. Das nämlich, also erstmal ist es noch nicht Mitternacht, weil die Gabe haben, die sehen es
auch ja, schon vorher. Ja, die sehen das ja vorher.
Und da kommt nämlich auch Jordan und sieht dann auch irgendwie die nämlich, ne? Die, aber Jordan genau. sagt das ja zuerst, ne? Wir sind da, die kommt aus der Kirche und so weiter und sagt hier, was ist denn da? Und dann guckt Frank da hin und dann sieht er halt diese Geist halb durchlässigen Leute, die Straße lang laufen. Mhm. Und das sagt eben, dass im Grunde der Vater jetzt sterben wird im nächsten Jahr. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil dieser emotionale Kreis hat sich ja geschlossen und er hat jetzt seine, also Jordan nochmal live sehen und so, also alles ist jetzt gut, also storytechnisch.
Genau. Sag ich mal. Ja, die haben jetzt sozusagen einen Schlussstrich gezogen.
Schluss, genau.
Im positiven Sinne aber.
Ja, so eine Versöhnung, weißt ja. du, so alles ist gut. Und ja, und dann gibt's noch sowas, genau, dann schenkt noch vor der Kirche Frank schenkt Jordan diesen Engel. Und ja. dann sagt die, oh ja, das ist Großmutter, die möchte, dass ich den kriege. Und der ist von Großmutter und so, genau. Ja, und das ist eigentlich die Folge, ne?
Das ist der Schluss, ja. Ja, der Schluss, ja. Eine sehr, sehr hoch emotionale Weihnachtsfolge eigentlich, wenn man so will, ne? Also gerade diese Szene, wo du jetzt gerade nochmal beschrieben hast, die ist mir gerade eben, wie du so geredet hast, wirklich nochmal geistig an meinem Auge vorbeigegangen. Und ist, wie du schon sagst, ist wirklich eine sehr, sehr, eine Szene, die auch ans Herz geht. Ja, stimmt. Ja.
Ja.
Muss ich dir recht geben.
Ich hab die nachmittags gesehen und ich hatte da so, weißt du, so leicht feuchte Augen irgendwie. Ich dachte, was ist denn jetzt mit dir los? Aber Stress, aber das Krasse war, ich hatte die halt eigentlich ein paar Tage vorher auf Englisch gesehen, hatte das gar nicht so. Aber irgendwie fand ich sie wirklich berührend, also ganz toll. Und ich fand es auch schön, das ist nicht so eine, das war halt eine Weihnachtsfolge, die aber jetzt nicht, ja, weißt du, nicht so, eigentlich nicht so ist wie so eine Weihnachtsfolge, dass es um so ein Weihnachtsthema geht oder so, sondern es ist jetzt schon, es geht halt um die Gabe. Es ist also wirklich ganz hardcore-mäßig geht's, es ist eigentlich eine riesen Problemfolge letztendlich, weil es geht halt um diese Gabe und was diese Gabe alles kaputt machen kann oder wie man mit der Gabe dann auch richtig umgeht, dass es eben nicht kaputt geht. Ob es jetzt die Mutter ist, ob das jetzt Jordan ist, ob das zwischen Catherine und Frank ist oder so oder zwischen seinem Vater und seiner Mutter ist oder so. Darum geht's ja eigentlich irgendwie. Und das ist jetzt keine super frohe, tolle, geile Weihnachtsbotschaft, sondern das einzig Positive ist ja eigentlich diese, und das ist natürlich schon super positiv, ist halt diese Versöhnung zu Weihnachten. Mhm. Aber du hast jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt irgendwie Weihnachten, das ist nicht diese Scrooge-Geschichte, weißt du, so mit der Weihnachtsgeld alle plötzlich uns total verändern oder so. Also tun sie zwar auch, aber jetzt schon wirklich sehr, sehr konkret on point auf diese Gabe und die Laura Means passt da eben auch super rein mit den Engeln und so. Also es sind alles so wirklich Motive, die richtig Sinn machen, weißt du, bezogen auf die Folgen davor. Ja. Und das, weil oft hast du ja so eine ausgekoppelte Weihnachtsfolge, weißt du?
Ja, so eine unabhängige, ja.
Ja, genau. Mal. Das hast du eigentlich hier nicht. Also, hast du hier ja, nicht, ja. Die macht zwar auch jetzt nicht Spaß, glaube ich, wenn du die Angria im Sommer guckst oder so, aber in Velja, ne, weißt du, was ich meine? Aber die ist schon, trotzdem ist es eine ganz richtig krasse, klare Millennium-Folge irgendwie.
Definitiv.
Das
fand ich schon gut. Definitiv. Wir haben dann in der dritten Staffel haben wir nochmal eine Weihnachtsfolge, die unabhängig ist von der Mythologie. Aber wie du schon sagst, richtig, also das war wirklich eine sehr emotionale Folge, finde ich. Sie hat in meinen Augen halt auch nochmal tiefere Einblicke gegeben in die Familiengeschichte von Franks Familie, was ich sehr gut fand. Muss ja auch mal angesprochen werden. Und das halt, wie gesagt, in dieser Weihnachtsfolge noch zu verbinden, fand ich nicht schlecht. Man hat eigentlich alles in dieser Folge. Man hat Familie, man hat Erinnerungen, man hat so auch irgendwo auch Geister in dieser Folge. Es ist schon ein bisschen Mystery, auch wenn es nur angehaucht ist, mit diesen Engeln auch natürlich. Und deswegen muss ich echt sagen, diese Folge war eine gelungene Folge. Wir haben ja im Vorgespräch über die Folge gesprochen vom 15.11. eigentlich, die wir machen wollen, die José Chang-Folge. Und wenn man dann diesen Sprung macht, ja, von dieser verrückten Folge auf diese jetzt, da liegen Welten dazwischen, aber von der Machart und von...
Genau, von der Machart, also die Qualität ist nämlich in beiden sehr gut.
Qualität ist nämlich, genau, das wollte ich nämlich sagen, das Niveau wird trotzdem gehalten, egal, ob hier jetzt total absurd war, die eine Folge, und die jetzt wiederum jetzt komplett, Konservative jetzt ein bisschen zu hart, sondern eher so, ja, geradlinig ist zwar, ja, aber ja, diese Figuren einfach vertiefen. Und deswegen, also mir hat die Folge, muss ich ganz ehrlich sagen, viel Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt im Nachhinein so drüber nachdenke, habe ich jetzt auch so einen kleinen Kloß im Hals. Also ja, echt jetzt, das ja, hast schon, hast jetzt wirklich, wie du gerade eben das nochmal die Szene erzählt hast, ist mir das habe ich irgendwie verdrängt, komischerweise. Ja,
komischerweise, ja, das ging beim ersten Mal auch. Ich glaube, das liegt vielleicht ein bisschen daran, weil, also, die ist gleichzeitig noch eine Spannungsszene, weil du immer noch so ein bisschen wissen willst, ja, was ist denn jetzt mit der Mutter und so, ne? Oder was war denn da jetzt? Also, du bist da auch sehr stark in der Story drin irgendwie und dass du diese emotionalen Punkte so ein bisschen erstmal überspringst, weil du wissen willst, worum geht's denn da? Aber wenn du es eigentlich schon weißt und sie dann nochmal guckst, ich glaube, das war der Grund, warum ich die beim zweiten Mal viel emotionaler fand, weil ich mich dann nicht mehr um die Story gekümmert habe. Also die war dann klar, also dieser, ich sag mal, Mystery, Thriller in Anführungsstrichen Aspekt, also dieses, Fragen beantworten Geschichte, das hast du ja dann alles so hinter dir, weil du wusstest ja alles, was los ist mit der Mutter und den Engeln und so weiter.
Ja.
Und dann hast du dich wirklich nur auf dieses Schauspiel konzentriert und nur auf diese Szene zwischen diesem Vater und dem Sohn. Und dann war das halt super emotional, ne? Und es war halt immer, meine Fresse, der Typ hat das halt am Ende seiner Karriere gespielt und da hast du wirklich gemerkt, der kann das halt, ne? Also der macht ja, da, ja, der quatscht da nicht rum, weißt du, wie ja Lennox gerade, sondern der kann halt, der kann das halt auf den Punkt bringen, weißt du, ist dann wie ein Blick und er ist einfach ganz, ganz simpel gemacht irgendwie. Er ist schon richtig, richtig, da ist schon großes Kino in der kleinen Röhre, also.
Das ja, schon sagen. Und sehr viel Exposition drin, sehr viel.
Ja.
Also, definitiv. Also deswegen, aber das meine ich positiv. Also,
ja, total.
Ja, also deswegen, also bin froh, dass das so eine vollgepackte Folge war und mir hat es ja auch wirklich als auch heute Mittag nochmal Spaß gemacht zu schauen. Also es ist eine sehr, sehr gute Folge.
Ja, ja, würde ich so unterstreichen.
Ja.
Ja, dann sind wir eigentlich am Ende dieser Folge und eigentlich auch am Ende dieses Jahres.
Ja.
Natürlich sofort weiter im Januar, ist ja klar, wie immer.
Definitiv.
Ich weiß gar nicht, was ich so, ist immer so krass, ne, wenn man das jetzt so vor Weihnachten aufnimmt und noch viel mehr vor Silvester aufnimmt, aber man muss jetzt schon so, ja, schöne Feiertage wünschen und all solche Sachen und guten Rutsch und sowas, ne, ist jetzt so der Punkt, wo man, glaube ich,
das definitiv, war also, kleiner Ausblick noch in den Januar, wir haben den Todesengel im Januar, Goodbye Charlie.
Wieder
das ist diese Folge mit diesem mit dieser Sterbehilfe, mehr möchte ich noch nicht sagen. Dann werden wir natürlich die Folge vom 15.11. nachreichen. Ja, gibt uns ein bisschen Zeit und unserem Gast auch. Dann werden wir das demnächst auch noch aufnehmen. Und ja, was machst du noch zwischen den Tagen, wie man immer so schön sagt, zwischen Weihnachten und Silvester?
Aber ich weiß es nicht so. Also ich habe tatsächlich keinen Urlaub oder sowas geplant. Okay. Ich glaube, ich werde tatsächlich ganz normal arbeiten oder so.
Oh, okay.
Aber natürlich nicht an den Feiertagen, ne?
Ja, klar.
Ich muss tatsächlich sagen, ich muss mich wirklich mal jetzt darauf konzentrieren. Also hier, ich bin in einem absoluten Chaos hier. Also ich bin in so einem, also mein Arbeitszimmer hier ist ein Messi-Studio schlechthin. Ich komme kaum durch hier zum Podcast-Mikrofon, weil ich einfach alles von den Cons jetzt hier hingeknallt habe.
Ah, okay.
Und ich muss hier mal beste Inventur machen, ich muss mal gucken, wie viele Bücher noch da sind. Ich muss Abrechnungen. Also es sind ganz viele Sachen, das nochmal richtig einmotten, sozusagen, bis die nächste Con-Season dann beginnt oder so. Und ich habe so viel, weißt du, auch so Sachen nicht beantwortet. Also ich muss einfach mal ein paar Tage, glaube ich, jetzt haben, wo ich morgens Kaffee, weißt du, und dann einfach mal aufräumen und ja, weißt du, und dann mal mit neuen Projekten. Das Einzige, was ich noch habe, ich habe für Virus habe ich jetzt eine Sache, die habe ich jetzt gestern abgegeben. Das ist ein Interview, das kommt im Januar.
Okay.
Ja, werde ich, wenn es raus ist, nochmal drüber erzählen. Das ist cool. Das ist mein erstes englisches Video, was ich gemacht habe. Also englisches Interview, was ich gemacht habe.
Okay.
Mit einem amerikanischen Produzenten. Mhm. Und wie gesagt, mehr dazu im Januar. Und es gibt noch eine Kurzgeschichte für einen Kurzgeschichtenwettbewerb. Der ist, glaube ich, am 5. Januar der Einreichtermin. Und zwar ist das, nennt sich das Düstere Meilen. Vom Verlag Thorsten Loff ist das. Und das ist eine Anthologie, da geht es halt um irgendwie so Horror auf der Route 66 oder alles, was so in diese Richtung passt. Ne?
Okay.
Und ich war mal auf der Route 66 vor 2012 oder so, ne? Mhm. Und Wolltest du da eigentlich immer, weißt du, dieser Amerikaner-Kitsch, weißt du, so jemand, ja, es steht da, weißt du, diese alten Diners und all diesen Scheiß da, die Historic Route 66, ich fand das einfach echt cool und so diese Idee der großen Freiheit und da hatte ich nie, also ich habe, da hatte ich dann eine Idee und habe jetzt eine erste, also ich weiß ja, Fassung, ich bin schon weiter. Ich habe da jetzt da so ein Ding halt liegen, dass ich noch ein bisschen polischen, sage ich mal, bis zum 5. Januar. Mhm. Das werde ich auch machen und da bin ich mal gespannt, ob es dann halt angenommen wird oder so. Also, aber das liegt mir so ein bisschen am Herzen, weil es einfach eine persönliche Geschichte ist, insofern, weil ich das halt damals da lang gefahren bin und so. Und da habe ich halt wirklich Bock drauf. Und ja,
das werde
ich mal machen, denke ich mal, so ein bisschen aufräumen. Und dann aber auch einfach lesen. Ich habe hier so viel, mich kotzt das an. Ich habe hier ein Buch lesen, das heißt Quicksand House. Das ist so ein abgedrehtes Ding aus dem Festa Verlag. Und das ist wirklich cool. Aber ich merke halt, ich komme nicht dazu, so Bücher im Moment so am Stück zu lesen. Sondern ich, weißt du, kennst du das?
Wenn ja, das kenne ich.
Immer nur so 5 oder 10 Seiten. Ja, ja, ne? Und dann kommst du halt nie so richtig rein. Und ich merke, wie gut das Buch ist eigentlich. Aber ich kann es nicht so genießen, wie ich es genießen würde, wenn ich es jetzt im Urlaub lesen würde oder so. Und das würde ich gerne machen in den zwischen den Tagen, würde ich gerne auch ein bisschen lesen. Also, das vermisse ich echt gerade ein bisschen. Ich habe hier so viele Sachen gelesen, die ich unbedingt Cons gekauft habe oder so, die ich unbedingt lesen will. Und dafür würde ich mir auf jeden Fall Zeit nehmen, sag ich mal.
Also, ja. Ich lese auch gerade aktuell ein ganz tolles Buch, und zwar von einer Autorin, die heißt Nora Händel. Und zwar Kreichel im Schrecken in den Alpen. Und das erinnert mich direkt, ich finde das so toll, wenn man ein Buch liest und dann kommt dann die Ortschaften vor, die in denen man gerade vor ein paar Wochen war, nämlich unter anderem Schwangau, das ist bei Füssen, dann Füssen selbst. Ich kenne die Gegend ja sehr, sehr gut, weil ich ja oft dort bin, fast einmal, also ein, zweimal im Jahr auf jeden Fall. Und das ist wirklich eine Leseempfehlung. Also wenn ihr einen spannenden deutschen Roman lesen wollt, dann seid ihr auch da gut aufgehoben.
Den habe ich bei Bookstagram, wurde der oft, der hat doch so ein weißes Cover, ne?
Richtig weißes Cover mit dem Auge, mit dem gelben.
Ja, ja, genau. Mhm. Und das ist so ein Ding, was gerade auch, was gehypt ist, vielleicht übertrieben, aber es ist sehr präsent.
Es ist wirklich gut. Also es fängt wirklich langsam an und der Horror baut sich stetig auf. Und
cool.
Ja, cool. Also wirklich absolute Leseempfehlung.
Ah, dann merke ich mir das. Lass uns das mal in die Shownotes packen. Das ist
ja, gerne.
Ja,
cool. Ja. Ja, und dann nächste Woche lasse ich mir dann die Sonne auf dem Pelz pennen in Florida und mache einfach mach gar nichts, genau. Ich war noch nie in meinem Leben während Weihnachten und Silvester irgendwo, wo es warm war. Das ist das erste Mal. Also bin mal gespannt, wie das ist, weil da kommt ja gar keine Weihnachtsstimmung, glaube ich, auf. Bin mal gespannt.
Ja, ich glaube, du bist dann wirklich so in Badehose und hast dann so eine
Weihnachtsmütze
auf, ne?
Ja, genau, so Weihnachtsmütze auf und Corona in der Hand, ja.
Ja, genau.
Lass mir es gut gehen, ja. Ja, cool. Lennox, dann würde ich sagen,
viel Spaß da,
ja,
klingt ja super.
Einen guten Rutsch, wie man so schön sagt, ins neue Jahr. Ja. Besinnliche Weihnachten und bis spätestens nächstes Jahr.
Genau, ich gebe das alles mal zurück und an unsere Zuhörer. Und
An euch auch alle, bis nächstes Jahr. Macht's gut.
Ciao. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.